ganz herzliches Willkommen zur Episode 87 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Die nehmen wir heute auf am Montag, den 8. September 2025 und Überraschung, wir nehmen sie auf in Darwin in Australien. Ja, wir haben den Kontinent gewechselt und sind am Beginn einer neuen Etappe und tatsächlich sitzen wir hier gerade in einem Park und es ist so richtig schön ruhig, es gibt Vogelgezwitscher, aber sonst nichts im Grunde und es ist so ruhig, dass wir uns entschieden haben, hier die Podcast-Episode aufzunehmen. Uns geht's gerade richtig gut, aber dazu, wie wir nach Australien gekommen sind, dafür werdet ihr auf die nächste Episode warten müssen, denn diese Episode, die ist jetzt voll und ganz Osttimor gewidmet, beziehungsweise es ist auch die 18. und gleichzeitig letzte Südostasien-Episode. Anlässlich dessen haben wir am Ende der Episode auch so ein kleines Südostasien-Fazit nochmal rangehängt. Die letzte Episode, Episode 86, die hat sich ja noch Indonesien gewidmet, unserem letzten Abschnitt in Indonesien. Und die haben wir ja in der Grenzstadt Attambua veröffentlicht und daran wollen wir jetzt direkt anschließen.
Ja, wir sind also auf die indonesisch-osttimoresische Grenze zugefahren. Nur die letzten 5 Kilometer vor der Grenze, da war dann die Straße plötzlich total vierspurig breit ausgebaut und man hat echt manchmal den Eindruck, dass die Länder die Straßen nahe den Grenzübergängen ganz besonders gut ausbauen, einfach um so einen positiven Kontrast zum Nachbarland zu erzeugen oder so, also quasi um aus Prestigegründen zu demonstrieren. Bei uns sind die Straßen viel besser als auf der anderen Seite, dass wenn man über die Grenze in das neue Land fährt, dass man dann denkt, boah krass, sind hier die Straßen gut und dann sind sie 5 Kilometer gut und danach sind sie dann halt so, wie sie dann so sind. Und die vierspurige Straße jetzt hier vor der Grenze auf der indonesischen Seite, die war auch komplett leer, also völlig überdimensioniert. Aber immerhin, sie haben für diese Straße auch einen ordentlichen Berg weggesprengt, sodass man da nicht drüber fahren musste. Also auch wir mussten dann nicht über diesen Berg fahren, sondern konnten halt einfach ebenerdig fahren, wo der Berg früher mal war. Und das ist ja was, also diese Mühe, die hat man sich sonst in Indonesien ja eher nicht unbedingt so gemacht. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier an dieser Stelle von diesem Prestigegehabe auch profitiert. Wobei man auch sagen muss, ein bisschen war die Straße auch mittlerweile schon wieder verfallen. Ne? Also so prestigeträchtig sah sie dann auch wieder nicht mehr aus, aber man konnte erahnen, hatte ich jedenfalls ein bisschen den Eindruck, dass sie mal, als sie neu gebaut wurde, so gedacht war, dass sie prestigeträchtig aussehen sollte.
Tatsächlich haben wir auch auf der Strecke in Indonesien noch die ersten Radreisenden seit Kuala Lumpur getroffen. Also da ist uns ein älteres schottisch-australisches Ehepaar entgegengekommen, die mit dem Klapprad unterwegs sind, hatten keine Campingausrüstung dabei, nur so kleine Taschen jeweils vorne am Klapprad dran und fahren dann halt so von Hotel zu Hotel durch Indonesien jetzt. Beziehungsweise sind halt in Darwin auch gestartet, rübergeflogen nach Osttimor und fahren dann nach Bali, wo sie dann wieder zurückfliegen. Ja, und dann waren wir an der Grenze.
Ja, war schon bei einigen Grenzen auf dieser Reise so, dass man das Fahrzeug, also in unserem Fall auch das Fahrrad, vor einem großen Grenzabfertigungsgebäude parken muss, um dann zu Fuß in dieses Gebäude hineinzugehen und dort dann an einem Schalter seinen Stempel abzuholen. Und dann geht man wieder raus aus dem Gebäude, zurück zum Fahrrad und fährt dann vom Gelände runter. Und wenn man von diesem umzäunten Grenzabfertigungsgelände runterfährt, dann gibt es da halt nochmal eine Schranke, durch die man durch muss. Und dort wird dann nochmal kontrolliert, ob auch tatsächlich der Stempel im Pass ist. Und wenn ja, dann darf man eben durch und dann ist man eben da, wurde man eben quasi durchgecheckt. Also entweder ist man dann offiziell ausgereist oder eingereist, je nachdem. Und so war das Prinzip auch jetzt bei dieser Grenze von Indonesien nach Osttimor. Auf der indonesischen Seite war eine relativ kurze Schlange am Schalter, das war relativ schnell erledigt. Und dann sind wir eben zur Schranke gefahren, wo man von diesem indonesischen Grenzbereich dann rausgefahren ist. Pass kontrolliert nochmal, dann wurde die Schranke aufgemacht, dann war man in dem Niemandsland zwischen den zwei Ländern und dann ist man nach 100 Metern auf den osttimoresischen Grenzabfertigungsbereich draufgefahren und dort stand dann vor dem Eingang zum Grenzabfertigungsgebäude, sage ich mal, ein Bus. Das heißt, wir hatten da nicht so richtig Platz, die Räder gescheit direkt vorm Eingang zu parken. Deswegen haben wir dann die Räder erstmal im Gebäude vorbeigeschoben und hinter dem Gebäude geparkt. Und dann bist du, Belinda, bei den Rädern geblieben und ich bin zurück zum Eingang gelaufen. Und da war die Schlange an sich auch noch nicht so wahnsinnig lang, aber ich konnte mich nicht direkt anstellen, sondern offenbar musste ich erstmal online eine Arrival Card ausfüllen. Also so ein Formular, wo ich meine Passdaten, Zweck der Reise, meine Hoteladresse und so weiter eintragen muss. Das Problem war, wir hatten natürlich noch keine SIM-Karte für Osttimor. Das WLAN, das es da zwar theoretisch gab, hat in der Praxis aber nicht funktioniert. Und dann gab es noch eine Möglichkeit, es standen so ein paar PCs rum, an denen man das auch quasi einfach da machen konnte. Aber die waren halt einfach alle belegt, diese PCs. Und ja, dann bin ich halt nochmal kurz zu Belinda rausgegangen, habe ihr Bescheid gegeben, dauert ein bisschen länger, muss mir erstmal so einen PC ergattern. Bin wieder zurück, habe dann gewartet, bis ein PC frei wurde, habe dann dieses Formular ausgefüllt, waren auch wieder echt unnötige Fragen dabei und auch echt ein bisschen merkwürdig. Also erstmal musste man zum Beispiel auch mal wieder eine License Plate, also eine Kfz-Kennzeichennummer angeben für sein Fahrzeug. Und das war natürlich auch ein Pflichtfeld. Habe ich halt einfach Bicycle eingetragen. Wird dann schon passen, hoffentlich. Und außerdem musste man auch ankreuzen, ob man Güter im Wert von 300 US-Dollar einführen möchte. Und 300 US-Dollar ist ja nix. Also ich meine, da haben wir mehrere Sachen dabei, die mehr wert sind. Aber ich habe dann, trotzdem wollte ich da dann nicht Ja ankreuzen und Galama mit dem Zoll haben und dem dann da irgendwie diskutieren, wie viel mein Fahrrad wert ist, obwohl das ja wohl kaum quasi das ist, worauf diese Frage und dieses Gesetz oder was auch immer abzielt. Gehe ich mal von aus, deswegen habe ich da auch einfach Nein angekreuzt, habe ich nicht dabei. Unsere Fahrräder sind halt im Zweifel nichts wert und Laptop auch nicht. Und ja, also einfach immer überall schön Nein angekreuzt. Und in dem Moment, während ich da alles ausgefüllt habe, kamen dann mehrere Reisebusse und von einer Minute auf die andere war dann die Schlange an den eigentlichen Stempelschaltern, sage ich mal, an den eigentlichen Grenzabfertigungsschaltern ewig lang. Bin dann also nochmal rausgegangen zu Belinda, habe ihr nochmal quasi ein Update gegeben, dass es noch länger dauern wird und vielleicht lohnt sich's auch, bevor ich mich jetzt da in die Schlange stelle, dass du erstmal reingehst und auch deine Arrival Card ausfüllst.
Ja, das habe ich dann gemacht und habe danach dann aber Bescheid gegeben, dass ich mich auch gleich mal in die Schlange anstelle, weil irgendwann müssen wir da ja durch. Hat auch ziemlich ewig gedauert. Also war schon sehr lang die Schlange von den ganzen Leuten aus den Reisebussen und ich habe das Gefühl, einige haben sich auch immer vorgedrängelt, weil es gab halt keine Abgrenzung, sondern die Schlange hat sich selber sozusagen von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links geschlängelt. Und da haben sich die einen vor allem da in den Kurven halt dann immer mal eine Schlange weiter eine Reihe weiter einfach reingequetscht und die da standen, fanden das dann auch eher belustigend, als dass die ihnen gesagt hätten, hey, geh wieder zurück. Also hat das funktioniert, habe ich mich aber nicht getraut und deswegen hat das halt ewig gedauert.
Ja, und ich saß eben währenddessen draußen bei den Fahrrädern und habe halt drauf gewartet, dass Belinda wieder rauskommt, was ja, aber nicht der Fall war, erstmal für eine ganz lange Zeit. Und da standen dann auch wieder Leute um mich herum, irgendwelche Studenten, die von irgendeinem Ausflug, von irgendeiner Exkursion oder so aus Indonesien zurückkamen und dann mit mir da geredet haben und so und meinten dann auch irgendwann, ja, vielleicht solltest du schon langsam mal reingehen, weil um 18 Uhr macht die Grenze eigentlich zu. Die Grenze hat nicht 24/7 geöffnet. Und wir möchten das ja hier vielleicht nicht unbedingt stranden. Und ja, dann wurde ich schon auch ein bisschen unruhig irgendwann. Belinda immer noch nicht da. Und gut, dann habe ich mich irgendwann entschieden, ich schließe halt mal die Fahrräder draußen ab, nehme die Wertsachen mit und habe mich dann auch draußen in die Schlange angestellt. Also die Schlange hat da bis vor den Eingang gereicht. Ich habe da Belinda dann natürlich auch nicht gesehen, konnte ihr nicht Bescheid geben. Aber solange ich da noch draußen vor dem Gebäude in der Schlange stand, konnte ich quasi die Fahrräder noch in der Ferne so ein bisschen im Auge behalten und habe dann auch, bevor ich reingekommen bin, bevor die Schlange so weit aufgerückt ist, dass ich ins Gebäude reinkam, quasi schon gesehen, dass Belinda dann auch wieder bei den Fahrrädern war. Das heißt, dass du dann durch warst und das heißt, so richtig unkontrolliert haben wir die Fahrräder da nicht stehen lassen müssen. Und ja, dann stand ich dann auch noch ewig in der Schlange, dann habe ich meinen Stempel bekommen. Es gibt im Gebäude dann im Prinzip auch eine Gepäckkontrolle mit Scanner und allem und die ganzen Leute aus den Bussen, die haben auch immer schön alle brav ihre Koffer aus dem Gepäckfach vom Bus mitgenommen in das Gebäude rein, um da eben ihr Gepäck kontrollieren und scannen zu lassen. wir haben unsere Fahrräder und auch unser Gepäck ja draußen stehen gehabt und irgendwie hat sich, obwohl sonst immer für alle anderen mit tonnenweise Koffer und Gepäck da unterwegs waren, hat sich irgendwie keiner gewundert, dass wir ohne jedes Gepäck da in den Schlangen stehen. Und ja, ich musste dann entsprechend auch nichts auf das Gepäckband von dem Scanner legen und so. Das war irgendwie alles kein Ding. Und als ich dann auch, ja, ne, ich habe meinen Stempel bekommen, wurde bei der Gepäckkontrolle dann im Prinzip einfach durchgewunken. Und ja, hinten haben wir uns dann halt aufs Fahrrad gesetzt und sind rausgefahren. Und also unser Gepäck hat keiner kontrolliert. Und auch unser Stempel dann, also da gab es irgendwie auf der osttimoresischen Seite keine Schranke beim Rausfahren, wo nochmal jemand unseren Stempel kontrolliert hätte. Also im Prinzip hätten wir uns diese ganze Warterei sparen können und einfach durchfahren können, ohne einen Stempel abzuholen, ohne Gepäckkontrolle, ohne Arrival Card ausfüllen. Das hätte keiner gemerkt. Bei der Ausreise wäre es vielleicht dann schon aufgefallen, die uns jetzt ja noch bevorsteht, dass da der Einreisestempel fehlt. Also ich denke, es war jetzt schon gut, dass wir da diese Zeit investiert haben, aber jetzt allein mal bei der Einreise hätte man einfach durchfahren können, ohne dass es irgendjemanden gemerkt oder gejuckt hätte, glaube ich. Ja. Letztlich hat das Ganze alleine auf der osttimoresischen Seite 1,5 Stunden gedauert. Also das war schon einer der etwas mühsameren Grenzübergänge, was die Warterei anging. Allerdings, ja, von den Regeln ist es eigentlich relativ unkompliziert und wir wurden jetzt ja auch nicht ausgefragt oder so. Wir haben einfach den Stempel bekommen und dürfen 90 Tage visafrei in Osttimor bleiben.
Ja, weiß nicht, ob wir einfach Pech hatten mit den ganzen Reisebussen, die zufällig ankamen, mit den ganzen Leuten, die günstig in Indonesien einkaufen gehen und dann wieder nach Osttimor fahren oder so. Oder ob das jeden Tag so ist. Warum sich das für die vielleicht lohnt, da kommen wir später noch dazu. Ja, dann waren wir ja relativ spät dann aus der Grenze raus und haben uns nur schnell dann noch einen Zeltplatz gesucht, weil es schon spät war. Und da haben wir vor Ort dann auch einen Einspieler aufgenommen.
Wir sind gerade nach Osttimor eingereist, wie ihr ja wisst, weil wir das Drama, das kleine Drama vom Grenzübergang ja bestimmt gerade im Podcast erzählt haben. Und dann 5 Kilometer hinterm Grenzübergang haben wir uns dann einen Zeltplatz gesucht. Den hatten wir von iOverlander in dem Fall, also diese App, wo allerlei Overlander im Prinzip Zeltplätze eintragen können, Wildzeltplätze, die sie weiterempfehlen würden. Und so war der hier eben auch drin. Am Meer unter so Bäumen schattig, aber der Boden ist relativ ja, sandig, staubig so ein bisschen. Aber es ist ein akzeptabler Untergrund auf jeden Fall und man hat eben Blick aufs Meer auf jeden Fall. Und schauen wir mal, ob wir morgen früh vielleicht noch ein bisschen ins Meer springen. Wir haben dann also hier das Zelt aufgebaut und dann kam Nisia hieß sie, vorbei. Die ist, wie alt ist die? Schon ein bisschen jünger als wir wahrscheinlich, aber im Prinzip erwachsen, eine sehr junge Erwachsene. Hat auch ein kleines Kind auf dem Arm, wohl der Sohn ihres Bruders. Ist dann ihr Neffe. Und die konnte so ein paar Brocken Englisch, mit der konnte man sich so ein bisschen unterhalten und hat dann auch gesagt, ja, ist auch kein Problem hier zu zelten. Und hier haben auch ganz viele andere schon gezeltet. Mit dem Fahrrad waren wohl erst welche da vor ein paar Tagen, die in die andere Richtung gefahren sind, haben wir nicht getroffen. Und weiß ich nicht, dann waren mal da noch irgendwelche anderen da und dann waren mal irgendwie Deutsche und Schweizer mit Autos da, 10 Autos und so haben wir gezeltet. Also das war das erste Mal, glaube ich, dass wir so an einem iOverlander-Platz waren, wo wir dann von einem Local gehört haben, dass der anscheinend sehr, sehr gut besucht ist, weil an sich ist es halt echt jetzt, ich meine, es ist jetzt nicht so speziell hier und wir sind jetzt ja die 5 Kilometer von der Grenze lang gefahren. Da hätte es jetzt auch andere Plätze gegeben, die sich auch angeboten hätten, aber wahrscheinlich, weil alle iOverlander benutzen, tummeln sich alle hier am Strand und wer hier halt gerade dann nebendran wohnt, kriegt halt irgendwie alle paar Tage mal mit, dass da jemand zeltet. Und dann hat sie uns noch aufgeklärt, was das hier für Bäume sind, nämlich Tamarindenbäume. Tamarinen hat sie, glaube ich, gesagt auf Englisch. Tamarinen. Aber ich meine, auf Deutsch wäre dann das richtige Wort wäre Tamarinde. Und sie hat uns auch gezeigt, dass man die Früchte, beziehungsweise Schoten, muss man vielleicht eher sagen, von diesen Bäumen essen kann. Und zwar ist das wie so eine große Erbsenschote, nur in braun, aber in ein bisschen größer, sagen wir doppelt so dick, wie eine Erbsenschote und braun. Und wenn die reif sind, sag ich mal, dann kann man diese Hülle, dann ist die ganz spröde und man kann die einfach eindrücken und dann kracht die, reißt die so auf oder ja, kracht auf oder dann fallen Stücke quasi schon fast raus aus der Hülle. Und innen drin gibt es dann so Kerne im Prinzip, die aber nochmal eingepackt sind in ein weiches Fruchtfleisch. Und dieses Fruchtfleisch ist so orange, leicht, geht leicht ins Orangene. Und das Fruchtfleisch kann man dann im Prinzip so von den Kernen runterlutschen, wenn man möchte. Und das ist, ja, wie schmeckt's?
Total sauer, wie diese kleinen Center Shock, hast du gesagt, heißen die, die man als Kind so manchmal gegessen hat, wo man dann drauf beißt und dann kommt so richtig der saure Geschmack raus und dann muss man so richtig das Gesicht verziehen.
Die Hülle vom Center Shock war immer wahnsinnig sauer. Wenn du dann drauf gebissen hast, kam der süße Saft raus. So rum war es. Ich habe das Gefühl, du hast nicht viel Center Shocks gegessen als Kind, kann das sein? Hast du den Vergleich jetzt nur von mir geklaut?
Ein paar habe ich schon gegessen. Aber ein guter Vergleich. Ja, also man beißt da diese Kerne ab im Prinzip, lutscht es dann, ist total sauer und dann spuckt man die Kerne wieder aus.
Aber ähnlich wie Center Shock ist schon auch ein bisschen Süße dabei, oder?
Ja, genau. Ja, und spannend war dann auch, was sie sonst noch erzählt haben. Also wir haben uns jetzt eigentlich gar nicht die ganze Zeit so unterhalten.
Wir haben als Zelt aufgebaut dabei und sie hat uns ein bisschen zugeschaut, deswegen konnten wir jetzt nicht so intensiv mit ihr reden, abgesehen vom englischen Niveau.
Aber irgendwann hat sie dann so beiläufig gesagt, hier, in a week I will fly to Portugal. Und dann dachten wir, wow, weil zuvor hat sie so gesagt, Kupang ist ja so weit weg, da war sie noch nie. Und dann sagt sie so, in der Woche fliegt sie nach Portugal und meint, dass sie dann da studiert. Und zwar Medizin studiert sie da. Ihr Freund ist wohl schon in Portugal und arbeitet da. Und dann will sie da eben 5 Jahre Medizin studieren und dann aber wieder zurückkommen nach Timor-Leste, um hier im Krankenhaus zu arbeiten. Also ja, krass. Hätte man jetzt am Anfang halt nicht gedacht, kommt hier irgendwo so mitten in der Pampa in Timor-Leste da so eine junge Frau an. Gut, sie kann Englisch, hat es offenbar in der Schule schon gelernt ein bisschen. Aber ja, dann geht sie einfach studieren nach Portugal. Schon interessant, ja.
Ja, auch wenn man sich jetzt die Häuser angeschaut hat, an denen wir da jetzt seit der Grenze vorbeigefahren sind, würde man jetzt... Ich möchte den Bewohnern nicht zu nahe treten, aber man würde es ihnen jetzt nicht zutrauen, dass die sich in der Woche mal einfach ins Flugzeug setzen, um nach Portugal zu fliegen und dann dort Medizin zu studieren. Das ist schon, aber ja, es ist interessant dann doch, wie man sich täuschen kann auch, wie das auch so ein bisschen Stereotype sind anscheinend und wie man sich täuschen kann. So, dann pflüge ich mal noch ein paar Tamarinden für uns.
Oder für dich, mir reicht's schon.
Ja, waren also damit in Osttimor, einem doch relativ exotischen Land. Kein Land, das häufig in den Schlagzeilen deutscher Medien steht, wahrscheinlich jedenfalls jetzt in der heutigen Zeit. Vielleicht war das damals anders, als es gerade unabhängig wurde, aber das war noch ein bisschen vor der Zeit, wo ich die Medien aufmerksam verfolgt habe. Deswegen habe ich das jetzt da auch nicht unbedingt mitbekommen und deswegen hat es mich jetzt durchaus auch interessiert, wie das eigentlich dazu kam, dass dieses Land Osttimor ein eigenständiges Land ist und vielleicht nicht unbedingt, könnte ja auch zu Indonesien gehören, wenn man sich jetzt die Karte so anschaut. Alle anderen Inseln hier in der Region gehören ja auch zu Indonesien. Selbst halb Timor gehört zu Indonesien und da war dann schon die Frage, warum eigentlich Osttimor nicht? Und das wollen wir hier auch in einem kurzen Hintergrundteil, geht glaube ich tatsächlich diesmal nur so 10, 15 Minuten. Ja, wollen wir mal kurz beleuchten und erklären. Für diejenigen, die das jetzt nicht so interessiert, die sich quasi mehr für unsere Erlebnisse interessieren und weniger für so Hintergrund-Blabla zur osttimoresischen Geschichte, nochmal kurz der Hinweis, wir haben ja Kapitelmarken, das heißt, ihr könnt diesen Teil auch einfach überspringen, falls ihr mögt. Im Hintergrundteil zur Geschichte Indonesiens oder zu Indonesien allgemein hatten wir bereits beschrieben, dass Indonesien zunächst von den Portugiesen kolonialisiert wurde, aber dann ungefähr so um das Jahre 1600 dann die Niederländer kamen und diese Gebiete den Portugiesen abspenstig gemacht hatten. An einer Stelle in der Region blieben die Portugiesen aber sitzen. Das war wohl für die Niederländer einfach zu irrelevant, also sowohl wirtschaftlich als auch strategisch, um dafür einen weiteren Konflikt mit den Portugiesen einzugehen. Und das war die Osthälfte der Insel Timor. Zwar war es damit natürlich auch für die Portugiesen jetzt nicht übermäßig lukrativ, diese Kolonie noch zu halten, wenn sie wirtschaftlich und strategisch nicht so bedeutsam war, aber man wollte halt sich dann doch eben nicht komplett aus dieser Weltregion zurückziehen, sondern zumindest mal diese Kolonie noch behalten, quasi lieber mal noch einen Fuß in der Tür hier in der Region drin behalten. Die Kolonie auf der Osthälfte der Insel Timor, die wurde dann portugiesisch Timor genannt. Auch Timor wurde im Zweiten Weltkrieg teilweise von den Japanern besetzt. Das Muster kennen wir ja mittlerweile schon ganz gut. Und nach der japanischen Kapitulation behielt Osttimor aber dann den Status einer portugiesischen Überseeprovinz bzw. eben Kolonie bei. Das heißt, insbesondere anders als bei Indonesien, das ja relativ bald nach Kriegsende unabhängig von den Niederlanden wurde, blieb Osttimor eine portugiesische Kolonie. Als in Portugal, also dem Kolonialherrland, dann in den 1970er Jahren die autoritäre Diktatur durch eine linke Revolution gestürzt wurde, es war die sogenannte Nelkenrevolution, da führte das nicht nur zu freien Wahlen in Portugal, sondern auch dazu, dass man die Kolonien in die Unabhängigkeit entließ. Also grundsätzlich ja, war ja ein Kernbestandteil linker Politik ja schon auch so ein bisschen der Antikolonialismus, und wenn man dann halt an die Macht kommt selber, sollte man vielleicht dann auch entsprechend die eigenen Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen und aufgeben. Und es funktionierte wohl mit einigen Kolonien auch halbwegs vernünftig. Also Portugal hatte ja auch noch Kolonien in Afrika, Angola, Mosambik, Kap Verde und so weiter. Aber bei Osttimor klappte das nicht ganz so reibungslos, wie man sich das vorgestellt hätte. Es wurden so Probewahlen in Osttimor abgehalten, ne, für eine neue Demokratie in dem Land, und da zeichnete sich dann eine Mehrheit für die linke Partei Fretilin ab, woraufhin dann die konservative Partei UDT zu den Waffen griff. Also die wollten notfalls mit Gewalt verhindern, dass eine etwaige freie Wahl in Osttimor eine linke Partei zur Macht verhalf. In der UDT waren halt auch viele Eliten und so, die halt wahrscheinlich auch einfach um ihren persönlichen Einfluss und um ihr Reichtum fürchteten. Und ja, dann kam es im Prinzip zum Bürgerkrieg, zum relativ kurzen Bürgerkrieg immerhin. Den hat die linke Fretilin dann auch für sich entscheiden können. Und nachdem sie eben diesen Bürgerkrieg gewonnen hat, hat sie dann die Unabhängigkeit Osttimors ausgerufen. Indonesien passte das allerdings überhaupt nicht in den Kram. Also zum einen halt war Indonesien ein Vielvölkerstaat, der schon so einen gewissen ideologischen Anspruch hatte, alle Völker und Inseln der Region zu vereinen. Und wenn man jetzt auf die Karte guckt, auf die Landkarte, dann kann man halt irgendwie schon ganz gut verstehen, dass Osttimor nach dem indonesischen Selbstverständnis eigentlich schon irgendwie zu Indonesien gehören sollte. Aber was noch dazu kommt, war, dass Indonesien zu jener Zeit einfach streng antikommunistisch ausgerichtet war, politisch. Also es hatte 1965, also noch 10 Jahre vor der Unabhängigkeit Osttimors im Prinzip, hat es in Indonesien einen Putschversuch gegeben, für den die indonesische kommunistische Partei verantwortlich gemacht worden war. Und dieser Putschversuch, der wurde dann vom rechtsgerichteten General Suharto niedergeschlagen. Und Suharto wurde dann schließlich selbst Präsident und regierte Indonesien dann bis 1998 diktatorisch. Und ja, so einem rechtsgerichteten General war halt ein von einer linken Partei regiertes unabhängiges Osttimor in der unmittelbaren Nachbarschaft und auch so ein bisschen im, naja, sich vorgestellten Einflussgebiet von Indonesien. Das war ihm halt einfach ein Dorn im Auge. Und was diese Ansicht angeht, hatte er halt auch die Unterstützung der USA und auch Australiens, die halt da mitten im Kalten Krieg jetzt da auch nicht unbedingt wollten, dass da nochmal ein linkes Land auf die Weltbühne tritt. Und entsprechend gaben die USA und Australien letztlich Suharto, also Indonesien, grünes Licht für eine Intervention in Osttimor. Osttimor wurde daraufhin von Indonesien besetzt und annektiert. Und die Fretilin, also die linke Partei in Osttimor, die hat dann Widerstand gegen die Besatzung organisiert, auch wirklich jahrelang im Prinzip. Ja, der Konflikt dauerte ewig an und in dessen Folge starben auch signifikante Anteile der timoresischen Bevölkerung, teilweise an Hunger infolge des Konflikts oder an Epidemien, aber teilweise auch wirklich bei Kämpfen oder niedergeschlagenen Aufständen quasi direkt infolge der indonesischen Besatzung. Und das ging halt ja, jahrelang, jahrzehntelang fast schon so weiter, bis dann Indonesien wie viele Länder Südostasiens 1998 in eine schwere Wirtschaftskrise rutschten. Es kam dann in Indonesien zu Studentenprotesten und letztlich konnte durch diese Proteste auch der indonesische Diktator Suharto zum Rücktritt gezwungen werden, woraufhin es dann in Indonesien zu freien Präsidentschaftswahlen kam und der neue Präsident, der wurde dann durch internationalen Druck dazu gedrängt, doch den Konflikt in Osttimor mal ein bisschen zu befrieden. Und ja, er konnte auch dazu gedrängt werden, sich dann schließlich 1999 dazu bereit zu erklären, dass man in Osttimor ein Unabhängigkeitsreferendum durchführen konnte. Also Indonesien ließ das zu. Und auch die Fretilin war bei dieser Vereinbarung, also war ja auch quasi so ein Waffenstillstandsabkommen dann, war da mit an Bord. Und ja, bei diesem Unabhängigkeitsreferendum, da haben dann pro-indonesische Kräfte in Osttimor, aber auch so das indonesische Militär und die Anhänger halt die Anhänger Indonesiens, wenn man so möchte, haben dann die Bevölkerung bei der Wahl massiv eingeschüchtert, aber trotzdem stimmten 79% der Osttimoresen für die Unabhängigkeit. Und das bei einer Wahlbeteiligung von 99%. Jetzt könnte man denken, ja gut, dann war die Story wohl vorbei, Osttimor wurde unabhängig, aber leider war es nicht ganz so. Indonesien und die pro-indonesischen Milizen in Osttimor, die waren nämlich, gelinde gesagt, nicht gerade das, was man als gute Verlierer bezeichnen würde. Schon wenige Stunden, nachdem das Ergebnis der Volksabstimmung bekannt gegeben wurde, da startete das indonesische Militär die sogenannte Operation Donner. Und die hatte schon so ein bisschen was von einer rachsüchtigen Bestrafungsaktion. Einfach mit denen die Osttimoresen dafür bestraft wurden, wie sie abgestimmt hatten. Also es wurde gezielt die Infrastruktur in Osttimor zerstört. Es wurden Verwaltungsunterlagen wie Grundbücher, Heiratsregister oder Gerichtsunterlagen vernichtet. Und es wurde Jagd auf Unabhängigkeitsaktivisten in Osttimor gemacht. Es gab diverse Massaker und man hinterließ vielerorts verbrannte Erde. Vielleicht war halt schon auch so ein bisschen das Ziel, dass man einfach ja die Grundlagen, die Infrastruktur, die Unterlagen, die Verwaltungsunterlagen von Osttimor so sehr zerstört, dass es halt einfach unmöglich wird, in dem Land einen neuen unabhängigen Staat aufzubauen und das quasi dann die einzige Möglichkeit, die dann halt noch bleibt, ist zu sagen, ja gut, dann schließen wir Osttimor halt doch Indonesien an. Allerdings kam es so nicht, zum Glück, muss man vielleicht sagen. Denn also angesichts halt dieser völlig entfesselten Gewalt von indonesischer Seite in Osttimor, da konnten jetzt halt auch die eigentlich mit Indonesien verbündeten Staaten nicht mehr wegschauen. Also vor allem Australien und Portugal. Portugal war natürlich immer schon so ein bisschen auf der osttimoresischen Seite gestanden, war jetzt nicht unbedingt ein Verbündeter von Indonesien, aber Australien halt schon und auch die USA, aber vor allem Australien und Portugal. In Portugal übrigens vor allem der Premierminister António Guterres, der ja aktuell UN-Generalsekretär ist. Jedenfalls Australien und Portugal, die machten Druck auf die USA, USA damals unter Bill Clinton, da militärisch einzugreifen, Indonesien in seine Schranken zu weisen, beziehungsweise zumindest einen Eingriff militärisch zu unterstützen. Also zum Beispiel auch der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan wollte Friedenstruppen entsenden und hat dann einfach bei den USA um Unterstützung für diese Friedenstruppen geworben. Und Clinton ließ sich etwas widerwillig zwar, aber er ließ sich überreden. Also man hat nun auch von amerikanischer Seite, aber auch von vielen anderen Seiten letztlich Indonesien mit Sanktionen gedroht und man hat schließlich erreicht, knapp 2 Wochen nach Beginn der Operation Donner, dass Indonesien bereit war, Friedenstruppen in Osttimor zu akzeptieren. Es gab dann auch einen Beschluss des UN-Sicherheitsrates für die Entsendung einer internationalen Eingreiftruppe. Australien stellte in dieser Truppe die meisten Soldaten, aber das US-Militär hielt sich jedenfalls mal in der Nähe von Osttimor bereit, um einzugreifen, falls es zu einem offenen Krieg zwischen Indonesien und den Friedenstruppen kommen sollte. Also falls das indonesische Militär tatsächlich es wagen sollte, die UN-Truppen offen und militärisch anzugreifen, dann wäre quasi die USA bereit gestanden, um das zu verhindern mit ihrer militärischen Macht. Aber letztlich war das nicht nötig. Also Indonesien war offensichtlich hinreichend eingeschüchtert und die Gewalt in Osttimor ist dann angesichts dieser Friedenstruppe und der internationalen Lage, also des Drucks international auf Indonesien letztlich abgeebbt. Osttimor kam dann vorübergehend unter UN-Verwaltung und wurde dann schließlich 2002 unabhängig. Vielleicht noch ein Blick auf den Demokratieindex. Also offiziell ist Osttimor eine Demokratie und nach dem Index, da liegt es ungefähr in der Mitte zwischen Belgien und Ungarn. Es ist tatsächlich damit zusammen mit Malaysia das demokratischste Land in Südostasien.
So, wir hatten ja in der letzten Episode schon erzählt, dass wir uns auf der indonesischen Seite Timors für die Hauptstraße in der Mitte der Insel entschieden hatten und die endet dann sozusagen an der Nordküste in Osttimor und dort führt uns dann die Hauptstraße sozusagen in Osttimor noch 110 Kilometer von der Grenze bis in die Hauptstadt Dili. Trotz dass das die Hauptstraße im Grunde ist, war da eigentlich am Anfang echt wenig Verkehr, war sogar, würde ich sagen, fast angenehm zu fahren. Aber je näher man dann halt Dili kommt, desto näher nimmt der Verkehr natürlich auch zu. Die Straße ist eine Küstenstraße, heißt nicht, dass es immer flach ist, natürlich, geht schon auch hoch und runter. Dadurch hat man aber hin und wieder auch ganz nette Aussichten aufs Meer. Aber man fährt auch viel durch Dörfer wieder. Und ja, und insgesamt vom Aussehen her hat sich jetzt weniger unterschieden erstmal von Westtimor nach Osttimor, wie es sich jetzt zum Beispiel von Sumbawa nach Flores unterschieden hat. Was man sagen kann, ist, dass die Häuser auf der osttimorischen Seite im Schnitt noch einfacher aussahen als in Indonesien. Also waren weniger Steinhäuser dabei, mehr Holzhäuser. Die Dächer waren eigentlich immer aus Wellblech oder oft auch aus Stroh tatsächlich, sah ganz hübsch aus so am Wegesrand.
Oder halt so Palmenwedel, ne? Jedenfalls braunes Naturdach, sag ich mal.
Ja, und selbst die Wände schienen teils nur aus so einem Holzgerüst zu bestehen, das dann mit so schilfartigen Blättern bespannt ist. Und woran man gesehen hat, dass man in Osttimor war, auf jeden Fall, war, dass fast jeder in seinem staubigen Vorhof so einen Stock im Boden stecken hatte, an dem dann eine mehr oder weniger gut erhaltene osttimoresische Flagge geweht ist.
Eine recht schöne Flagge übrigens. Also finde ich, so eine so rote Flagge, Hauptfarbe ist rot, hat dann aber so ein schwarz-gelbes Dreieck an der linken Seite und in dem schwarz-gelben Dreieck dann noch ein weißer Stern. Ich meine, alleine die Farbauswahl ist ja schon mal top, ne? Rot mit schwarz-gelbem Dreieck, beste Farben, würde ich mal sagen. Ja, wir haben am Straßenrand auch gesehen, dass hier Salz produziert wird. Aus Meerwasser, aber nicht in den typischen Meerwassersalinen, also nicht diese großen flachen Becken, in denen dann man das Meerwasser verdunsten lässt und dann einfach das Salz zurückbleibt, wie wir es ja zum Beispiel südlich von Bangkok in Thailand großflächig gesehen haben, sondern stattdessen füllt man hier einzelne Salzsiedepfannen mit Meerwasser auf. Anscheinend wird das Wasser davor dann auch noch mit Sand und Palmblättern, irgendwie so eine Konstruktion aus Sand und Palmblättern gefiltert und dann füllt man danach das Meerwasser eben in so Salzsiedepfannen. Das heißt, na, diese Salzsiedepfannen, die ähneln Backblechen von der Form, sind aber schon ein bisschen größer, also ich würde sagen so doppelt oder dreimal so groß wie so ein Backblech. Und dann wird unter diesen Salzsiedepfannen ein Feuer entzündet und diese, ja, kleinen Öfen, könnte man vielleicht auch fast sagen. Die standen dann häufig unter kleinen Dächlein, auch wieder gedeckt mit Palmwedeln zum Schutz vor Regen, womöglich, ich weiß nicht genau. Und als Brennmaterial dienten dann auch trockene Palmwedel. Die werden dann eben unter die Pfannen in das Feuer geschmissen. Und also ich meine, ja, Palmwedel, 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 die spielen hier generell eine relativ wichtige Rolle, ne? Werden von vorne bis hinten benutzt für alles Mögliche. Und ich habe gelesen, dass das dann wohl so 8 Stunden dauert, bis das Wasser verdampft ist. Und währenddessen müssen auch immer wieder neue trockene Palmwedel ins Feuer gelegt werden, um das Feuer am Brennen zu halten. Und ja, dann verdampft eben das Wasser aus diesen Salzsiedepfannen und übrig bleibt dann das Salz. Und das wird dann in Bastkörbchen oder auch Plastiktüten gefüllt und dann dort auch kiloweise am Straßenrand verkauft. Und das fand ich schon interessant zu sehen. Also das war schon alles in allem eine sehr urtümliche und nicht gerade eben großindustrielle Methode der Salzgewinnung. Trotzdem fraglich würde ich sagen, ob das jetzt ökologisch so vorteilhaft ist, das Wasser durch ein Feuer zur Verdunstung zu bringen, anstatt halt einfach durch Sonneneinstrahlung, wie man es in den typischen Meerwassersalinen ja eigentlich tut.
Ja, ansonsten haben uns die Leute am Straßenrand genauso begeistert wie in Indonesien gegrüßt. Neben Hello Mister kam hier aber sehr viel Bom Dia dazu oder Bom Tade. Das ist nicht der einzige Hinweis auf das koloniale Erbe Osttimors. Beim Geldautomaten kann man neben der lokalen Sprache, also der lokalen Amtssprache Tetum und Englisch, auch Portugiesisch auswählen. Und wir sind durch Orte mit den Namen wie Likisa gefahren, gibt auch Orte mit dem Namen wie Keke zum Beispiel. Das hört sich auch sehr portugiesisch an. Aber nicht nur portugiesischen Einfluss haben wir bemerkt. Tatsächlich ist es auch nicht erst in Osttimor so gewesen, dass wir uns nachweislich im Einflussbereich der Hegemonialmacht Australien nun befinden. Also bereits auf Flores haben wir gesehen, dass da bei den Straßen, also neben so Straßen, die neu oder auch schon seit einigen Jahren neu gebaut wurden, immer so Schilder stehen, von wem das gefördert wurde oder bezahlt oder sonst was. Und da stand schon auf Flores in Indonesien eben, dass da die Australier da auf jeden Fall gefördert oder mitgeholfen haben. Und jetzt eben schon an der Grenze, an dem PC, den der Grenzer da stehen hatte, war so ein großer Bepper vorne drauf und da stand eben, the equipment was donated to Timor-Leste Government by the Australian Department of Home Affairs. Das heißt, die Australier haben denen also die PCs gespendet. Es ist auch schon seit mindestens Bali oder ja, seit Bali ungefähr so, dass die Leute immer als erstes, wenn sie uns sehen und fragen, wo wir herkommen, dass sie uns fragen, ob wir aus Australien kommen und nicht irgendwie irgendwo aus Europa oder USA oder sonst irgendwas, sondern ja, immer erst fragen sie Australier und dann Nini, German, sozusagen antworten wir dann. Also hier ist eindeutig dann ja Australien so das, was früher halt irgendwie mehr EU war, also auf dem Balkan, da stand bei den Straßen halt von der EU gefördert, manchmal auch schon von China. In Zentralasien wurde dann halt der chinesische Einfluss größer, hatten wir in Tadschikistan ja vor allem erwähnt. Und es war dann in Südostasien schon auch noch viel und jetzt sieht man halt da Australien kommen, so ein bisschen.
Neben den Leuten, die uns fragen, wo wir herkommen und dann erst Australien vorschlagen als Land, wo wir vielleicht herkommen könnten, gab es auch wieder viele Kinder natürlich überall am Straßenrand, die uns zugewunken haben und begeistert gelacht und gelächelt haben, wenn wir an ihnen vorbeigefahren sind. Wir haben dann einmal auch in einem kleinen Dorf bei einer Horde von kleinen Jungen nach Wasser gefragt, ob es hier irgendwie die Möglichkeit gibt, Wasser aufzufüllen. Und dann hat einer davon sofort unsere Flaschen entgegengenommen und ist damit davongerannt und hat sie für uns irgendwo aufgefüllt. Also das fand ich für das Alter von diesem Jungen eine durchaus beeindruckende Auffassungsgabe und auch Gastfreundlichkeit. Es gab aber auch die andere Seite. Einmal wurden wir nämlich von einem kleinen Mädchen beklaut, während der Fahrt im Prinzip sogar, ne?
Ja, ich nämlich. Ich bin da mit meinem Fahrrad gefahren, erst an einem Hof von so einem Haus vorbei und da kam so ein kleines Mädchen auf mich zugerannt und ich habe erst gewunken und ich dachte, das will Hallo sagen und es kam aber super schnell und hat mich eingeholt fast und da habe ich halt ein bisschen langsamer gemacht und bin auch fast stehen geblieben. Und dann hat es mir aber nicht Hallo sagen wollen, sondern hat auf die Tüte gezeigt, die ich oben auf meinem Fahrrad festgemacht hatte, die Chips-Tüte war das. Und da habe ich erst, weiß ich nicht, perplex war ich ein bisschen. Und dann hat sie aber geschnappt, als sie mich eingeholt hat und ist dann gleich wieder zurückgerannt. Also ich hätte vielleicht noch die Zeit gehabt, ihr wieder zurück wegzunehmen, wenn ich gleich gehandelt hätte. Ich habe auch eine Sekunde überlegt, ob ich es machen sollte, aber ich bin dann einfach weitergefahren, weil, naja, die Chipstüte, die sie geklaut hatte, das war die Mülltüte, die ich immer oben auf meine Fahrradtasche spanne. Da waren also nur vollgerotzte Taschentücher und anderer Müll halt drin. Und ja, deswegen dachte ich mir, gut, wahrscheinlich hat sie gedacht, sie findet da Chips oder was anderes Leckeres zu essen oder sowas. Und dann wird sie beim nächsten Mal vielleicht nicht irgendwelche Fahrradfahrer so überraschen oder ihnen was wegschnappen, einfach so ohne zu fragen, so richtig, wenn sie merkt, dass da eigentlich nur Müll drin ist.
Vielleicht hat sie auch einfach nur Angst gehabt, dass wir den Müll bestimmt bei der nächsten Gelegenheit ins Meer schmeißen werden und wollte das verhindern und den Müll ordentlich entsorgen. Vielleicht war ja auch das ihre Motivation.
Dann kommen wir auch mal zum Geld. Tatsächlich bezahlt man in Osttimor mit US-Dollar. Das ist das offizielle Zahlungsmittel hier. Wir hatten tatsächlich schon ein paar US-Dollar im Portemonnaie. Die konnte man nämlich in Kambodscha einfach so am Geldautomaten abheben. Und da haben wir uns schon vorbereitet. Einfach US-Dollar dabei zu haben, ist ja immer nicht schlecht. Auch gerade in Asien, Südostasien, auch zum Tauschen, aber eben auch für Osttimor. Allerdings, wir hatten 100-Dollar-Scheine dort abgehoben und wenn man einem Verkäufer in Osttimor im Tante-Emma-Laden hier einen 100-Dollar-Schein hinhält, dann wird er damit nicht so viel anfangen können. Also alles, was größer als 20 Dollar ist, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, so im ländlichen Gebiet. Daher haben wir vorbereitend auf Bali tatsächlich in der Geldwechselstube schon unser 100-Dollar-Schein klein machen lassen in 20-Dollar-Scheine. Größere Scheine kann man vielleicht noch in Dili dann wechseln oder klein bekommen, aber sonst eben eher weniger. Ja, und wenn man da halt dann so rumfährt und da, weiß nicht, am Straßenstand oder am Restaurant da irgendwas kauft, dann sieht man irgendwie, dass alles irgendwie einen Dollar kostet. Also so eine Dose Cola im Restaurant kostet einen Dollar, so eine Dose Saft, die kleiner ist, kostet auch einen Dollar, eine SIM-Karte kostet einen Dollar, ein Bund Bananen kostet einen Dollar, so eine Tüte voll mit Auberginen oder Tomaten kostet einen Dollar. Also jetzt zumindest auf dem Land, so auf der Strecke nach Dili war es schon, das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber diese kleinen Sachen, die haben halt zumeist einen Dollar einfach gekostet. Vielleicht haben sie sich bei uns auch einfach gemacht und immer einen Dollar gesagt. Trotzdem, dieser eine Dollar ist halt schon wieder auch ein bisschen teurer als in Indonesien. Also die Dose Cola und auch der Bund Bananen war da noch günstiger in Indonesien. Aber gerade die Unterkünfte, die sind nochmal drastischer angestiegen mit den Preisen. Also da haben wir in Indonesien ja noch für 10 bis 15 Euro ein ganz gutes ausgestattetes Zimmer bekommen immer. Aber hier, da gehen die Preise normal so bei 25 Dollar los, also auf dem Weg nach Dili. Grob, es gibt auch wirklich teure Sachen, also so deutsche Preiseniveau, aber so richtig was unter 20 Dollar haben wir noch nirgends gesehen, auf keiner Plattform oder irgendwie sonst wo.
Deswegen haben wir ja dann auch immer gezeltet, bis wir in Dili angekommen sind und wie wir in Dili hausen, das werden wir nachher noch kurz erzählen. Eine Sache würde ich noch ganz gerne einwerfen, für mich als Bargeldsammler, der ja immer das Bargeld sammelt in anderen Ländern, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ausgerechnet so ein exotisches Land wie Osttimor den US-Dollar benutzt und keine eigene Währung hat, aber immerhin haben sie eigene Münzen. Es gibt eigene osttimoresische Münzen, das heißt, die Scheine benutzen sie vom US-Dollar, Münzen haben sie selber, die Centavos, das heißt, das sind dann, ja, es gibt dann 100 Centavos, das entspricht dann einem Dollar und es gibt dann auch eine 50 Centavo, 25 Centavo, 10 und 5 Centavo Münze und so. Das heißt, zumindest mal die Münzen kann ich sammeln, nur halt eigene Scheine haben sie halt leider nicht.
Ja, nachdem wir in Indonesien visatechnisch ein bisschen Stress machen mussten, haben wir es angesichts der 90 visafreien Tage, die wir hier in Osttimor haben, jetzt ein bisschen langsamer angelassen, haben dreimal vor Dili gezeltet, obwohl es ja nur noch so 110 Kilometer waren, sind dabei auch zweimal ins Wasser gesprungen. Und auch in Indonesien sind wir ein paar Mal ins Wasser gesprungen, wo wir gezeltet haben und gehofft, ein paar Riffe, Korallen, Fische oder irgendwas zu sehen. Und das hat irgendwie nie geklappt. Dafür haben wir auch extra die Schwimmbrille damals gekauft. Und jetzt, wo wir ein bisschen mehr Zeit hatten, wir haben auch ein bisschen recherchiert tatsächlich, wo es so an den Stränden von Osttimor Riffe geben soll und sind da jetzt auch an Orten explizit reingesprungen, wo jemand schon mal einen Riff gesehen hat, damit wir da auf jeden Fall wissen, da muss es was geben. Und sind da dann halt ein bisschen suchend umhergeschwommen. Einmal, das erste Mal war an der sogenannten Bubble Beach. Da habe ich dann tatsächlich auch nach etwas Suchen so ein paar Korallentürme gesehen. Weiter unten, ein paar Meter unter Meeresspiegel und ein paar farblose Fische. Zumindest sahen sie für mich farblos aus, weil es war halt immer noch nicht das richtig Wahre. Das Wasser war da schon ein bisschen trüb auch noch. Durch die Schwimmbrille war es auch blödes anzuschauen, die ist auch ständig beschlagen und hat ja mir nicht so richtig gepasst. Und dazu kam halt auch noch, dass es echt anstrengend war. Ich musste halt immer wieder Luft holen, weil man hat ja keinen Schläuch und ich habe ja nur die Schwimmbrille, muss dann wieder untertauchen ein bisschen. Es war schon nicht das war. Also ich fand es cool, was gesehen zu haben, zum ersten Mal ja, weil in Indonesien war ja wirklich gar nichts und da war hier immerhin etwas, aber es war schon auch aufwendig und so richtig viel konnte man halt nicht sehen.
Ja, und ich schon gar nicht. Also ich habe vielleicht den einen oder anderen Fisch erahnen können, aber ich habe ja irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Dioptrien eigentlich. Das heißt, was ich gesehen habe, war dann halt auch noch unscharf. Das war halt auch irgendwie ein bisschen doof.
Ja, und an der zweiten Stelle, wo ich dann noch reingesprungen bin, hast du schon gar keinen Bock mehr deswegen. Und ich bin noch reingesprungen und das war bei dem sogenannten Dilly Rock. Da soll es eigentlich sofort nach dem Reingehen ins Wasser, sollte man da was sehen können. Und ich hatte auch schon ein bisschen was gesehen und wurde dann aber sofort von irgendwas genesselt. Also da schwamm auch so ein bisschen Dreck auf dem Wasser rum. Vielleicht war da halt gerade irgendwie durch den Wind was aufgewirbelt. Und ich habe auch, glaube ich, eine Qualle gesehen. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Panik bekommen. Und da wurde ich halt an verschiedene Stellen genesselt und es hat dann auch gebrannt und bin dann sofort wieder aus dem Wasser gegangen. Ja, dadurch war das hier vom Schnorcheln her auch ein bisschen nervig. Richtig gefährlich war es tatsächlich nicht. Ich habe recherchiert. Tatsächlich gibt es um Timor rum keine tödlichen Quallen. Also richtig bedrohlich war das nicht. Es gibt tatsächlich lebensbedrohliche Tiere auf Timor. Keine Quallen, aber Krokodile. Es gibt Salzwasserkrokodile, auch bekannt als Leistenkrokodile, um Timor herum und auch ein bisschen auf Timor. Die leben nämlich nicht nur im Salzwasser, sondern auch ja, ein bisschen in den Flüssen landeinwärts dann. Das ist tatsächlich die größte heute lebende Krokodilart, noch vor dem Nilkrokodil. Und kennt tut man die vielleicht vor allem aus Australien, so Crocodile Dundee mäßig. Kommt aber tatsächlich auch auf fast allen indonesischen Inseln vor, außer der Inselkette von Java bis Flores dort größtenteils ausgerottet. Vielleicht gibt es wieder vereinzelt welche heutzutage, aber im Prinzip nicht dort, wo die Leute leben in Indonesien. Das heißt, genau dort, wo wir bisher waren, gab es eigentlich keine Krokodile, aber jetzt auf Timor gibt es sie eben doch. Und in Osttimor ist es auch tatsächlich so, dass die Krokodile nicht mehr gejagt werden, sondern seit der Unabhängigkeit geschützt werden. Und ein Grund dafür ist eben, dass das Krokodil das Nationalsymbol Osttimors ist. Tatsächlich basiert auch der Schöpfungsmythos Osttimors auf dem Lafayette Dias, dem guten Krokodil. Also tatsächlich ist es so, dass da ein Krokodil scheinbar von einem Jungen irgendwie gerettet wurde und dafür revanchiert sich es damit, dass es mit dem Jungen irgendwie um die Welt reist und dann immer so denkt, oh, eigentlich will es den Jungen fressen, aber nein, das macht es nicht, weil der Junge ist ja gut und so und ihn dann nie frisst. Und als das Krokodil stirbt, dann hinterlässt es ihm mit seinem Körper sozusagen die Insel Timor für seine Nachkommen und so weiter. Und ja, Leute sagen halt, ja, das Krokodil hat dann die Insel Timor gebildet und die hat ja auch die Form eines Krokodils. Ist vielleicht ein bisschen Interpretationsbedarf dabei. Jedenfalls haben die Menschen auf Timor daher eben ein positives Bild vom Krokodil. Teils wird es tatsächlich als heilig angesehen. Und entsprechend damit und mit dem Schutzstatus erholten sich auch die Krokodilpopulationen in Osttimor seit der Kolonialzeit, wo es damals eben noch gejagt wurde. Damit einhergehend steigen aber auch die Opferzahlen durch Krokodile wieder. Und für die Regierung ist es dann halt auch schwierig, so einen Einklang zu finden aus dem Schutz, diesem positiven Kulturbild und aber trotzdem einen sicheren Umgang mit den Populationen.
Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja wohl auch durchaus so, dass man als Mensch durchaus auch ins Beuteschema dieser Salzwasserkrokodile passt, was ja durchaus ein bisschen Ungewöhnliches, also bei Haien oder Bären, Braunbären oder so, da heißt es ja immer, naja, eigentlich ist man als Mensch nicht unbedingt ein Beutetier von diesen Tieren, sondern man muss halt nur aufpassen, dass man sie nicht reizt und so und dann, oder dass sie einen nicht verwechseln mit einem Beutetier, wenn man irgendwie auf dem Surfbrett oder so im Meer herumschwimmt und dann der Hai einen für eine Robbe hält, aber wenn man sich irgendwie so verhält, dass der Hai erkennt, dass man ein Mensch ist, dann greift er normalerweise nicht an. Ist ja häufig so bei Raubtieren vielerorts auf dieser Welt, aber bei den Krokodilen ist es wohl durchaus anders. Und entsprechend ist das natürlich schon ein Umstand, der die ganze Sache nicht ganz ungefährlich macht.
Zum Glück sind die Krokodile für uns aber kein Problem. Wir müssen da nicht so aufpassen, denn da an der Nordküste, wo wir langgefahren sind nach Dili, da gibt es eigentlich keine Krokodilsichtungen oder gab es keine in letzter Zeit? Für uns also kein Problem. Eher, wenn man jetzt die Südküste lang fährt oder im Osten so ein bisschen, da muss man dann vielleicht eher aufpassen und lokal vielleicht auch rumfragen, ob da vor kurzer Zeit mal irgendwo ein Krokodil gesichtet wurde oder so.
Also vor allem halt selten am Strand ist an der Südküste von Timor nicht so ungefährlich wie zwischen Java und Flores, sag ich mal. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Ja, also haben wir jetzt gesagt, dreimal gezeltet haben wir auf den 110 Kilometern von der Grenze bis nach Dili. Das heißt, am vierten Tag in Osttimor sind wir endgültig in der Hauptstadt Dili angekommen. Dili liegt also an der Nordküste von Osttimor, hat gut 300.000 Einwohner. Insgesamt in Osttimor übrigens 1,3 Millionen. Also schon ein signifikanter Anteil der Menschen, die in der Hauptstadt leben. Ist aber trotzdem, muss man sagen, so von der Fläche her eigentlich eine relativ überschaubare Größe, die die Stadt Dili hat. Also es ist so irgendwie 8 Kilometer entlang der Küste und dann nochmal 3 Kilometer in die Tiefe, bis dann im Süden die Stadt begrenzt wird von ziemlich steilen Berghängen, die dann dort losgehen. Ja, da kann man sich jetzt nicht so leicht verlaufen, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich, kommt man ganz gut zurecht. Wir waren dann, als wir in Dili angekommen sind, mit Rob verabredet. Rob ist der einzige Warm Showers Host in Dili, ist ein Australier, der schon seit 20 Jahren in Dili wohnt, zusammen mit seiner Frau Katharina. Die kommt wohl ursprünglich aus den Niederlanden oder so, deswegen sage ich auch nicht Catherine, sondern Katharina. Die war aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gerade in Singapur. Das heißt, die haben wir nicht kennengelernt. Wir haben nur Rob kennengelernt. Rob ist geschätzt, würde ich sagen, schon über 60 Jahre alt. Also ist jetzt nicht mehr ganz in unserem Alter, würde ich sagen. Und arbeitet im osttimoresischen Landwirtschaftsministerium, wird aber bezahlt von der australischen Regierung. Das heißt, das ist da irgendwie im Rahmen der australischen Entwicklungshilfe auch angestellt und unterstützt eben das Landwirtschaftsministerium bei der Entwicklung und Verbesserung der Anbaumethoden der Bauern in Osttimor oder irgendwie sowas. Aber das bedeutet halt auch, er bekommt ein australisches Gehalt, kein osttimoresisches Gehalt und hat dann auch gesagt, das ist im Prinzip das Beste aus zwei Welten, mit einem australischen Gehalt in Osttimor leben. Auch wenn es ein bisschen teurer ist als Indonesien, ist es natürlich nämlich immer noch deutlich günstiger als Australien, mit Sicherheit. Katharina ist eine Linguistin und arbeitet an der Uni in Dili. Und hat wohl auch wesentlich am Wörterbuch Tetum Englisch, Englisch Tetum mitgearbeitet. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sprechen die auch beide Tetum. Vor allem Katharina dürfte wohl relativ gut Tetum sprechen, wenn sie da an diesem Wörterbuch mitgearbeitet hat. Und also wie gesagt, Tetum ist die Sprache, die vor allem in Dili gesprochen wird. Ich meine, in Osttimor insgesamt gibt es ja auch wieder 25 verschiedene Sprachen, je nach Region. Aber Tetum ist halt die Sprache der Hauptstadt und damit auch die Sprache, die den größten Anteil Sprecher hat unter der Bevölkerung. Und ja, das war also da, was sie da beigetragen hat, sage ich mal. Ja, also obwohl sie aber jetzt eben hier in Dili mit einem australischen Gehalt leben, leben sie trotzdem nicht in irgendwie einer schickimicki gated Community im relativen Luxus. Ich weiß auch gar nicht, ob so eine schickimicki gated Community für die Expats hier in Dili, ob sowas hier überhaupt gäbe. Gesehen, aufgefallen, wäre es mir jetzt irgendwie nicht. Sondern stattdessen leben sie in einem relativ kleinen, einfachen, einstöckigen Häuschen in einem Wohnviertel mit timoresischen Nachbarn, deren Häuser auch nicht anders aussehen als eben jetzt das Haus von Rob und Katharina. Das ist ein Haus, dem man das Alter durchaus auch ansieht, innen wie außen. Also weiß ich nicht, Fliesen in der Küche sind rissig, die Schränke teilweise auch abgewetzt. Vor allem an Stellen, wo Rob und dann auch wir, als wir jetzt dort waren, unsere Fahrräder einmal quer durchs Haus getragen haben, um sie dann im Hinterhof zu parken. Also er wird jetzt nicht anscheinend jedenfalls nicht unbedingt immer so penibel drauf geachtet, dass man da nicht auch mal irgendwie an den Schrank stößt oder so. Also das ist alles ein bisschen rustikaler. Ja, kein Schickimicki auf jeden Fall. Küche ist klein, hat keinen eingebauten Herd, nur so einen tragbaren Gasherd mit 2 Kochplatten. Als Trinkwasser kochen sie Leitungswasser in einem Kessel auf dem Herd ab. Die haben nicht mal einen Wasserkocher gehabt, glaube ich. Es gibt kein warmes Wasser. Also weder in der Küche noch zum Duschen haben sie warm Wasser, außer wenn sie es halt abkochen. Aber gut, ist halt warm genug, dass du auch mit kaltem Wasser duschen kannst. Wobei, als wir da geduscht haben, würde ich sagen, es ging, aber wenn es warmes Wasser gegeben hätte, hätte ich es, glaube ich, genutzt. Also es ist schon eine gewisse Reduktion an Lebensqualität, die man da hat. Sie haben ein Auto, das schon, aber zur Arbeit fährt zumindest Rob mit dem Fahrrad. Bei Katharina weiß ich es ja nicht, die war ja nicht da, habe ich nicht beobachten können, aber Rob ist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und was ich auch ganz interessant fand, nachts lässt er wohl immer das Licht draußen über der Eingangstür brennen und das machen wohl alle so hier, die entlang der Straße wohnen, weil es halt keine Straßenlaternen gibt. Und wenn man dann halt das eigene Licht auf dem Grundstück draußen über der Eingangstür brennen lässt, dann ist das quasi der Beitrag zur Verkehrssicherheit und man ersetzt damit die Straßenlaternen.
Ja, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass sie natürlich keine Klimaanlage hatten, nur so Deckenventilatoren und das Haus, wie viele Häuser hier in Südostasien oder in Indonesien und auch in Osttimor, eben immer so kleine Fensterchen oben in den Wänden, nur so 20 Zentimeter hoch und ohne Glasscheibe, wo dann halt einfach die Luft reinströmt, durchgängig. Also für den Winter in Deutschland wäre es scheiße, aber da es hier nie so kalt wird, sondern eigentlich immer nur ein angenehmer Luftzug durchweht, ist das hier halt super praktisch. Da aber trotzdem immer Mücken reinkommen, gab es auch ein Fliegen, ein Mückennetz, ein Moskitonetz, genau über dem Bett, auch für uns zum Glück. Ja, war aber auf jeden Fall ein super sympathischer Typ, Rob, haben viel mit ihm geredet. Er hat am ersten Abend für uns Reis und Linsen gekocht. Wir haben uns am zweiten Abend revanchiert und haben dann mal wieder Flammkuchen gebacken, wo wir mal einen Ofen zur Verfügung hatten und auch alles im Supermarkt gefunden haben dafür. Also haben wir auch bei Ichyong in Singapur schon gemacht. Mal schauen, ob sich Flammkuchen jetzt zu unserem Standard-Gästeessen entwickelt, wenn wir bei Warm Showers Hosts oder anderen Hosts unterwegs sind. Ja, zwei Nächte waren wir also bei Rob in Dili erstmal und danach hatten wir aber noch ein bisschen Programm geplant, nachdem wir ja jetzt erst die langweilige Nordküste sozusagen nach Dili gefahren sind. Wir hatten ja in der letzten Episode erwähnt, dass oder warum wir uns gegen die Südküstenroute und dann den Bergpass nach Dili entschieden haben, wollten wir zumindest noch was anderes Interessantes mitnehmen in Osttimor und das ist die Insel Atauro. Atauro ist eine Insel, die vor Dili vorgelagert ist, gehört aber immer noch zu Osttimor. Ist relativ klein im Vergleich zu jetzt Timor zum Beispiel, also nur 20 mal 5 Kilometer groß. Man kommt aber mit der Fähre von Dili aus dorthin.
Ja, 36 Kilometer liegt die Insel ungefähr von Dili entfernt. Das heißt, die Fähre fährt dann 36 Kilometer, braucht dafür knapp 3 Stunden. Gibt verschiedene Reedereien, die zwischen Dili und Atauro hin und her fahren. Und je nach Reederei kostet es so 6 bis 8 US-Dollar pro Person inklusive Fahrrad dann auch. Es gibt zwar verschiedene Reedereien, trotzdem fährt nicht ganz jeden Tag eine Fähre, aber auf jeden Fall mal mehrmals pro Woche. Wir sind dann mit so einer großen Autofähre rübergefahren. Der Laderaum für die Autos, der war aber relativ leer. Interessant war zu beobachten, dass wir, als wir in Dili am Hafen standen, als wir dann gerade auf die Fähre draufgefahren sind quasi, dass dann auch viele andere Transporter auf die Fähre gefahren sind und dann ihre Güter aber auf der Fläche, die eigentlich zum Parken für die Autos gedacht ist, abgeladen haben, so am Rand. Also die haben da kistenweise Kartons und weiß ich nicht, alles mögliche halt an Gütern, Matratzen haben wir auch gesehen, da dann abgestellt und sind dann wieder runtergefahren. Das heißt, die haben halt nicht die ganzen Transporter dann mitgenommen auf die Insel, sondern nur die Güter auf die Fähre geladen und sind dann wieder davon gefahren. Nicht nur Matratzen und Kisten, sondern auch Ziegen und eine Kuh zum Beispiel ist dann da mitgefahren. Die haben sie dann halt einfach irgendwo an irgendeinem Rohr am Rand von der Fähre halt irgendwo angebunden und die standen dann da halt zwischen den LKWs, die dann doch mitgefahren sind auf die Insel Atauro und sind dann da halt dann auch mit der Fähre mitgefahren. Und die Fähre, die legt dann in Atauro am Hauptort von der Insel Atauro an. Beloi heißt dieser Ort. Was aber, ich habe jetzt gesagt Hauptort, das ist der größte Ort wahrscheinlich auf der Insel schon, aber es ist auch kaum mehr als ein kleines Fischerdorf eigentlich.
Aber Atauro ist nicht nur besonders, weil es so abgelegen ist und noch nicht so entwickelt irgendwie. Also es gibt neben Beloi noch ein paar andere Orte und ein paar davon sind tatsächlich auch nur mit Boot erreichbar zum Beispiel. Aber vor allem ist Atauro auch besonders wegen dem, was vor den Küsten dort so ist. Wir bewegen uns ja mittlerweile schon länger im sogenannten Korallendreieck. Das heißt so, weil es eines der artenreichsten Meeresgebiete überhaupt auf der Welt ist. Und das erstreckt sich eben von Lombok im Westen, also das ist die Südwestecke dieses Dreiecks, bis zum nördlichsten Punkt der Philippinen dann, das dann die Nordspitze des Dreiecks ist und dann bis hinter Neuguinea noch zu den Salomonen rüber in den Osten. Ja, und Timor und Ataturo liegen somit noch innerhalb dieses Dreiecks. Und Ataturo liegt zusätzlich dazu noch mitten in so einem warmen Strom, der von der Bandasee herunterkommt. Und dieser warme Strom begünstigt das Riffwachstum dann nochmal. Und dadurch ist Ataturo selbst innerhalb dieses ja, sogenannten Amazonas der Ozeane nochmal insbesondere biodivers. Und zwar so biodivers, dass nach einer Zählung von 2016 tatsächlich hier die artenreichsten Gewässer der Welt vorherrschen. Und da wir ja bisher nicht so viel von der Unterwasserwelt erlebt haben, mit unserer Schwimmbrille vor allem, obwohl wir ja durch dieses Korallendreieck schon seit Lombok rumdüsen, wollten wir das jetzt unbedingt auch mal nachholen. Und ja, es war uns ja vorher eigentlich überhaupt gar nicht bewusst, aber scheinbar ist hier in Osttimor, wer hätte es gedacht, einfach auch eine super Stelle zum Schnorcheln auf der Insel Ataturo. Also man muss nicht irgendwie auf die Malediven gehen, man muss nicht irgendwie zum Great Barrier Reef gehen, sondern hier ganz unscheinbar in Osttimor gibt es einer der weltbesten Orte zum Schnorcheln. Und ja, rein zufälligerweise haben wir hier jetzt Zeit, das zu machen, also an der perfekten Stelle.
Ja, und wir sind auch besser ausgerüstet nach Ataturo gefahren, als wir es in Indonesien und vor Dili so waren. Denn wir waren nicht mehr unbedingt auf unsere Billig-Scheiß-Schwimmbrille da angewiesen, sondern wir haben von Rob tatsächlich Taucherbrillen und Schnorchel geliehen bekommen. Also richtige Taucherbrillen diesmal, die auch über die Nase gehen und mit denen man, wie wir in der letzten Episode gelernt haben, dann auch tatsächlich tiefer tauchen kann als einen Meter, weil dadurch, dass dann quasi die Nase mit unter der Brille ist, ist quasi die Luft vor den Augen mit der Nase dann verbunden und dadurch gibt es einen Druckausgleich und dadurch sorgt eben diese Taucherbrille, die auch über die Nase geht, dafür, dass ich dann eben auch ohne Probleme tiefer tauchen kann als einen Meter, was ich ja mit der Schwimmbrille nicht tun sollte. So, wir haben aber von Rob nicht nur diese Taucherbrillen und den Schnorchel geliehen bekommen, sondern auch ein paar Tipps. Zum Beispiel, dass es auf Ataturo in Beloi, in dem Hauptort, auch ein Resort gibt, in Anführungszeichen sollte man das vielleicht sagen, Resort, namens Barry's Place. Und das scheint so ein bisschen der Ort zu sein, wo die Expat-Community von Dili ihre Freizeit oder ihre Wochenenden verbringt. Diese Expat-Community, die ist eigentlich auch gar nicht so klein. Also Rob schätzt, dass 1000 Australier in Dili leben. Das ist doch eine Zahl, die mich doch ein bisschen überrascht hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann kommen ja sicherlich auch noch ein paar Portugiesen und sonstige Europäer oder andere, ja, andere Expats aus aller Herren Länder der Welt dazu. Ja, wir sind dann also da zu Barry's Place gefahren und ja, also ich meine, wie gesagt, Resort, Expat-Community geht dahin. Wir sehen da eigentlich nur kleine Bungalow-Hütten, aber die Preise dort, wenn man dort übernachten möchte, die sind schon so ein bisschen an die Zielgruppe angepasst, würde ich sagen. Also die Nacht kostet dort wohl $60 pro Person, was wir gesehen haben und das liegt natürlich außerhalb unseres Budgets. Das wussten wir auch vorher, deswegen sind wir da nicht hingefahren zum Übernachten, sondern weil man sich dort auch ein Boot organisieren kann, um zum Beloi Outer Reef, also zum äußeren Korallenriff von Beloi rausfahren zu lassen. Und das kostet dann 16 US-Dollar, wovon wohl auch $4 angeblich in den Naturschutz, in den Schutz von diesem Riff fließen sollen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Und die 16 US-Dollar, die haben wir uns mal gegönnt, damit uns da jemand mit dem Boot rausfährt.
Ja, denn jetzt wollen wir ja endlich mal das richtige Korallenerlebnis mitnehmen. Also sind wir rausgefahren, vom Boot reingesprungen und sofort in einer absolut anderen, surrealen Welt wiedergefunden, als wäre man irgendwie mitten im Film. Also der Meeresboden, der lag dann circa so 3 bis 4 Meter unter uns, war weißer Sand dort. Aber auf diesem Boden sind dann überall richtige Bauwerke, Türme, Festungen und Schlösser aus Korallen gewachsen. Teilweise einzeln und freistehend, aber teilweise auch dutzende Quadratmeter groß und zusammenhängend. Und die haben dann oft, die großen zumindest, bis knapp unter die Meeresoberfläche gereicht. Also wir waren auch kurz nach Ebbe da, also damit man auch schön nah dran ist. Das hat dann auch echt gut gepasst. Und das Schönste war, überall waren wirklich Fische unterwegs. Egal in welche Richtung man geschaut hat, man hat immer Dutzende Fische im Blickfeld gehabt und nicht irgendwie so einen Schwarm, langweilige Karpfen oder sowas, sondern richtig verschiedene, einzigartige, bunte Fische, verschiedene Arten in allen erdenklichen Farben. Richtig schön.
Ja, viele davon kamen mir durchaus auch irgendwie bekannt vor, aus irgendwelchen Großaquarien von Zoos oder so. Und ich würde sagen, dass auch die Highlights, also die schönsten und buntesten Arten aus diesen Aquarien hier unterwegs waren. Also es hat sich wirklich teilweise angefühlt, als würde man durch ein künstliches, für den Zoobesucher hergerichtetes Aquarium tauchen, in das so viele exotische Fische wie möglich reingestopft wurden. Aber halt nur, dass das hier echt ist, im freien Ozean. Und die Fische sind freiwillig hier und das ist tatsächlich die natürliche Fischdichte. Und ja, also die könnten im Prinzip hinschwimmen, wo sie wollten, aber nein, sie versammeln sich alle hier an diesem Riff und wir können sie hier alle bewundern. Also wir haben diverse Arten aus der Familie der Falterfische, der Kaiserfische und der Papageifische gesehen, unter anderem natürlich noch ganz viele andere auch, aber die drei klingen prachtvoll von den Namen und genauso prachtvoll sehen sie auch aus. Weiß nicht, manche Fische sind eher klein, vielleicht so 5 cm lang und die leuchten dann einfarbig gelb, orange oder blau, aber viele Fische sind auch eher so 10 bis 20, vielleicht 30 Zentimeter lang und dann entsprechend mehrfarbig gestreift oder was weiß ich. Also es gab zum Beispiel so flache Falterfische, die dann so silbrig glänzende Seiten hatten, die dann auch noch schwarz gestreift waren und darüber hinaus dann noch knallgelbe Ränder. Also sah richtig edel, richtig stylisch aus. Es gab auch ein paar relativ große Fische, die dann so vielleicht so 1 Meter lang waren oder so. Von denen gab es natürlich anzahlmäßig weniger, aber auch die hat man immer wieder gesehen. Und einige davon hatten auch leuchtende, beinahe so ultraviolette Streifen. Und es gab auch Clownfische.
Ja, also wie gesagt, die Riffe von Atauro sind laut Wikipedia die artenreichsten Riffe weltweit. Angeblich sollen an manchen Stellen rund 300 Fischarten leben. Du hast so geschätzt, wir haben so locker über 100 verschiedene Fischarten gesehen, auch wenn wir das natürlich nicht gezählt haben, aber es waren schon echt viele verschiedene Fische immer unterwegs.
Also ich meine, letztlich ist es natürlich echt schwer abzuschätzen, aber 100 verschiedene, das würde ich sagen, ist wirklich, also vom Eindruck her habe ich da locker 100 verschiedene Fische gesehen, oder? Würde mich jetzt jedenfalls absolut nicht überraschen.
Ja, mich auch nicht. Und die Fische da waren halt auch überhaupt nicht scheu irgendwie, also dadurch, dass die Riffe da geschützt sind, wir haben ja $4 Eintritt, um das Riff zu besuchen sozusagen gezahlt, das geht da ein bisschen in den Schutz und da darf dann auch nicht nach Fischen geangelt werden, da bei diesem äußeren Riff, vielleicht sind die Fische dadurch nicht so scheu und haben nicht so Panik, jedenfalls sind die teilweise, gerade die Clownfische, auch ein bisschen neugierig gewesen, zu einem geschwommen. Also konnte man tatsächlich auch aus nächster Nähe beobachten, die Fische. Und natürlich nicht nur die Fischvielfalt war echt erstaunlich, sondern auch die Vielfalt an verschiedenen Korallen, die es da gab in verschiedenen Farben. Manche bestehen so aus kleinen Lamellen, die dann hin und her wackeln, andere eher so aus Ärmchen, andere sahen eher so ein bisschen kugelförmig oder schwammartig aus. Und bei manchen sind die Ärmchen eher so lang und sehen so weich aus, wiegen sich dann sehr stark mit der Strömung und bei anderen sind die natürlich fester und verzweigt, fast hart. Einmal bin ich aus Versehen bei der Ebbe kurz mit Fuß wo dagegen gestoßen, also war schon richtig hart. Aber wenn man da umhertaucht, hat man auf jeden Fall wirklich das Gefühl, nicht mehr auf diesem Planeten zu sein. Völlig andere Welt, als man irgendwie gewohnt ist, da auch unter Wasser. Sieht ja auch alles irgendwie anders aus durch die Brille und dann von der Lichtbrechung und dann alles so bunt und dann kommt das Sonnenlicht noch. Und ja, um das ein bisschen einzufangen, haben wir auch die GoPro mitgenommen und da hat sie sich auch tatsächlich mal gelohnt, wenn auch unsere GoPro und natürlich die GoPro 7 mittlerweile wahrscheinlich 5, 6 Nachfolgemodelle hat und leider die Farben nicht so gut rüberkommen. Die Bilder sind etwas blass, hat auch schon Riss in der Linse, meine GoPro. Also bitte lasst euch durch die Bilder nicht unbeeindrucken. Oh, ist ja gar nicht so bunt oder so. Das sieht natürlich alles viel blasser aus, wie es in Wirklichkeit war. Das kann man einfach nicht gut auf diesem Foto abbilden. Nur mal, was man vielleicht drauf sehen kann, ist, dass da einfach so viele Fische unterwegs waren. Aber auch, ja, die Fische nah aufzunehmen war aufgrund des Weitwinkels der GoPro auch ein bisschen schwierig und es wirkt alles ein bisschen weit weg. Also die waren aber teilweise wirklich sehr nah. Also wir haben versucht, ein paar Bilder zu machen, um euch einen Eindruck davon zu geben, sind dann in der Bildergalerie auf der Website. Aber ist natürlich nur ein kleines, blasses Abbild der Realität, wie sie da war.
Ja, und doch, trotz des Überflusses auf der einen Seite, fand ich schon, dass dieses Paradies halt gleichzeitig auch echt wahnsinnig zerbrechlich gewirkt hat auf mich. Also zum einen hat man halt schon durchaus auch Korallen gesehen, die nicht mehr so farbenfroh und lebendig aussahen, die vielleicht teils beschädigt oder auch grau waren und einfach irgendwie tot wirkten. Kann ich jetzt natürlich die Gesundheit dieses Riffes insgesamt, kann ich jetzt natürlich nicht wirklich einschätzen. Ich meine, in einem gesunden, natürlichen Wald, da liegt ja auch viel Totholz rum, also vielleicht gehört das schon so. Aber ja, trägt halt trotzdem ein bisschen dazu bei, dass es irgendwie zerbrechlich wird. Aber vor allem kommt dann hier halt auch noch dazu, das Riff, das wirkt echt nicht sehr groß. Also nach so ein paar Schwimmzügen erreicht man immer irgendwo den Rand. Und wenn man sich das Satellitenbild anschaut, dann ist das Beloy Outer Reef hier vielleicht 100, maximal 200 Meter breit und weiß ich nicht, in der Länge vielleicht nochmal einen Ticken mehr, aber das ist halt was anderes, als wenn man irgendwie in einem Regenwald-Nationalpark auf einem Berg steht und in jede Richtung kilometerweit nur Berghänge mit Regenwald sieht. Und ja, es gibt schon eine wahnsinnige Dichte und auch eine wahnsinnige Vielfalt an Fischen. Aber dadurch, dass die Fläche halt nicht so groß ist, sind es halt so unzählbar viele Fische dann halt auch wieder irgendwie nicht so vom Gefühl. Und schon gar nicht jetzt, wenn man einzelne Fischarten sich anschaut, wo man dann halt doch mal hier vielleicht zwei sieht und dann nach 10, 20 Minuten später vielleicht nochmal irgendwo einen. Ich meine, beim Beloy Outer Reef, da darf ja anscheinend nicht gefischt werden, weil es ja geschützt ist. Aber wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, als Gedankenspiel, sage ich mal, man wird jetzt da bei dem Beloy Outer Reef jeden Tag irgendwie 10 bis 20 Fische rausholen, was ja echt nicht viel ist. Also ich meine, ich bin sicher, alleine in Beloy, da wird deutlich mehr Fisch gegessen als 10 bis 20 Fische pro Tag. Dann macht es halt schon den Eindruck, als würde es echt nicht lang dauern, und dann ist da gar nichts mehr da, wenn ich da jeden Tag fischen gehe. Und das meine ich eben damit, dass das Paradies hier halt schon auch irgendwie auf mich ziemlich zerbrechlich gewirkt hat. Und wenn ich dann sehe, dass man halt bei Barry's Place auch Touren zum Fischen buchen kann, also jetzt halt nicht bei diesem Riff, da ist es ja verboten, aber ich weiß nicht, wo die dann hinfahren. Und man hat ja auch gesehen, da auf der Insel dann in Beloy, dass da manche auch mit der Harpune rumgelaufen sind auf dem Rücken, dann frage ich mich halt schon, wie man hier nach Ataúro als Tourist herkommen kann, sich diese Unterwasserwelt anschaut und wie man dann alleine nur auf den Gedanken kommen kann, oh cool, wo ist die nächste Harpune, so einen Fisch möchte ich haben, so einen Fisch hole ich mir. Also ja, das ist schon, mir könnte echt nichts ferner liegen, wenn ich mir diese Unterwasserwelt da anschaue. Die 16 Dollar, die wir da bezahlt hatten, also für diese Bootstour, da haben wir im Prinzip für eine Stunde bezahlt. Also eine Stunde lang sollte diese Tour gehen. Aber muss sagen, ja, der Bootsskipper, der da im Boot saß und auf uns gewartet hat, bis wir fertig waren oder bis die Stunde rum ist, der hat uns irgendwie nicht zurück ins Boot gerufen, als wir so das Gefühl hatten, ja, irgendwie reicht langsam auch. Wir haben es gesehen, man wird auch müde. Es wird dann auch kalt tatsächlich irgendwann, also das Wasser ist nicht mehr so warm hier, dass man einfach beliebig lang drin bleiben möchte. Jetzt nicht so, dass es Überwindung kostet, groß reinzuspringen, aber halt ja so auf Dauer. Wir waren sicherlich länger als eine halbe Stunde da rumtauchen und irgendwann war dann, so hat man es dann auch gesehen und dann sind wir wieder zurück zum Boot. Also was ich damit sagen will ist, am Anfang habe ich halt ein bisschen gedacht, oh je, nur eine Stunde, das war, reicht das überhaupt? Und ich kann sagen, ja, es reicht. Es reicht gut und wir sind dann wieder eben dann wahrscheinlich sogar ein bisschen vorzeitig wieder mit dem Boot zurückgefahren.
Ja, nach dem schönen Ausflug sind wir dann entlang der Küste noch ein bisschen nach Süden geradelt, hatten uns auf dem Satellitenbild so einen Zeltplatz südlich von Beloi ausgeguckt. War tatsächlich ein schöner Platz unter so schattenspendenden Bäumen, auch direkt am Strand. Auch da waren wir nochmal mit der Taucherbrille kurz im Wasser.
Ja, und übrigens, also mit der Taucherbrille und dem Schnorchel hat, hast du ja vorhin schon gesagt, natürlich alles viel, viel besser als mit der Schwimmbrille. Aber grundsätzlich hatte ich ja immer noch das Problem, dass ich ja kurzsichtig bin. Also ich weiß gar nicht so genau, wie sehr, aber so 2 bis 4 Dioptrien oder so sind es schon. Rob hatte zwar auch Taucherbrillen mit integrierten Linsen, aber die waren halt auf ihn ausgelegt und das hat für mich halt irgendwie nicht gepasst. Also mit denen habe ich auch nicht oder nur unwesentlich besser gesehen als halt mit Taucherbrillen ohne Sehstärke. Und naja, ich habe halt neben meiner selbsttönenden Sonnenbrille, die ich halt sonst immer trage und die relativ große Gläser hat, auch noch meine alte Sehstärkenbrille dabei mit deutlich kleineren Gläsern. Und da habe ich dann von dieser alten Brille die Bügel abgeschraubt und dann konnte ich quasi die Brille ohne Bügel einfach in die Taucherbrille reinlegen. Das hat halt gepasst, weil die Gläser von dieser alten Brille relativ klein waren. Und ja, habe ich dann reingelegt und quasi dann die Taucherbrille angezogen und dann diese Sehstärkenbrille ohne Bügel dann einfach zwischen den Taucherbrillengläsern und meiner Nase ja, reingeklemmt, wenn man so möchte. Das war dann eigentlich relativ gut fixiert. Das hat eigentlich echt gut geklappt. Und so konnte ich dann auch unter Wasser scharf sehen. Also das, wenn man eine kleine Brille hat, wo man mal die Bügel eben abschrauben kann, das ist echt ein guter Trick, um auch unter Wasser gut sehen zu können. Braucht man vielleicht auch die entsprechende Taucherbrille, dass die da reinpasst und so. Aber habe ich gefunden. Rob hatte wirklich viel Auswahl, irgendwie 10, 15 Taucherbrillen da, konnte ich mir die passende raussuchen. Und dann hat das echt gut funktioniert. Das heißt, ich konnte auch wirklich die ganzen Fische und so weiter und Korallen in voller Schärfe sehen. War ich sehr happy.
Ja, und auch das Problem mit dem Beschlagen konnten wir lösen, dass wir einfach vom ins Wasser gehen mal in die Brille reingespuckt haben, das ein bisschen einreibt und dann nochmal mit mehr Wasser ausspült und dann hat es eigentlich normal gehalten, immer für Viertel bis halbe Stunde mindestens. Das war also auch kein Problem, weil wir hatten also beste Sicht auf die Korallen und Fische da. Also auch am Zeltplatz sind wir eben nochmal ins Wasser gegangen. Da war aber vor allem erstmal eine Riesenfläche mit Seegras, die Meter am Strand oder die paar Dutzend Meter hinterm Strand, musste man erstmal rausschwimmen. Da gab es dann auch noch ein paar kleinere Korallenblöcke und Fische. Natürlich kein Vergleich mit dem Outer Reef, was wir am Mittag hatten. Aber was es auch zwischen dem Seegras schon ein bisschen so gab und was dahinter dann auch noch so im Sand liegen gab, waren richtig große Seesterne tatsächlich da, die da so am Boden lagen. Bis zu 40 Zentimeter Durchmesser. Vor allem sogenannte knotige Walzenseesterne, die dann so ein bisschen orange sind und so kleine Bobbel nach oben drauf haben.
Ja, nicht nur orange, die gab es eigentlich in allen Farben. Also orange, blau, gelb und die ganzen Bobbel, die du drauf beschrieben hast, die Warzen, die hatten dann auch nochmal unterschiedliche Farben. Also da hattest einen orangenen Seestern mit blauen Warzen. So, das sah schon echt ziemlich abgespaced aus und auch richtig groß. Also wirklich so groß wie ein Speiseteller. Und in der Mitte auch richtig dick, also mehrere Zentimeter. Also das waren schon ordentliche Oschis.
Ja, und außerdem lagen da so, weiß ich nicht, Sachen rum, die wahrscheinlich Seegurken waren. So sah es zumindest aus, wie Gurken, die da auf dem Boden eben rumlagen. Das gab es dann zumindest auch noch zu sehen. Was es auch so, besonders in diesen Seegrasgebieten hier geben soll, in Osttimor sind ja Dugongs. Aber da haben wir, also so Seekühe, haben wir leider keine gesehen. Die sind wohl zu scheu.
Und auch echt selten geworden, was wir gelesen haben. Ne? In Australien gibt es wohl noch ein paar Gebiete, wo die vorkommen, aber so, also wie es auf Wikipedia klang, kommen die ja nur noch sehr vereinzelt vor, außerhalb von Australien.
Ja, und dann kam der nächste Tag und eigentlich hatten wir uns ja noch vorgenommen, auf die Westseite der Insel zu radeln. Also eigentlich war das von vornherein der Plan gewesen, weil wir halt so gehört hatten. Also auf der Westseite gibt es halt auch nochmal so ein paar Dörfer und da gibt es auch relativ gute Straßen für die Verhältnisse. Halt Schotterstraßen schon auch noch, aber zumindest gibt es mittlerweile wohl eine Straße rüber und keinen Wanderweg nur mehr oder so, wo man dann zu den Dörfern dort kommt. Und da soll wohl der Meeresboden direkt an der Küste sehr spektakulär steil in die Tiefe abfallen. Also man schwimmt und dann ist da plötzlich halt einfach Steilkante und nichts mehr unter einem. Und dort hat man da halt sozusagen eine Korallenkante, wo halt die Korallen dran wachsen und auch die Steilkante runter. Außerdem soll das Wasser dort besonders klar sein, weil die Winde halt immer von Osten kommen und dort dann halt kein Dreck aufgewirbelt wird. Allerdings, dazu muss man eben auf diesen Schotterstraßen, die aber halt auch sehr steil sind, über die 350 Meter hohe Inselmitte drüber fahren. Zudem kommt dazu, dass die Korallen und Fische da auf der anderen Seite auch nicht besser sind als auf dieser Seite. Und bei uns war jetzt halt auch das Wasser im Osten total klar. Also das Wetter war super, als wir am Tag zuvor angekommen sind. Kein Wind, Wasser war super klar, man konnte alles sehen. Und deswegen haben wir uns spontan umentschieden und gesagt, wir bleiben einfach in Beloy und tauchen da einfach noch ein bisschen von der Küste aus. Das heißt, wir packen schon unser Zelt zusammen und radeln relativ früh dann auch zurück zum Fähranleger. Und direkt südlich vom Fähranleger liegt auch das Beloy Coastal Reef, also das Riff, das direkt am Strand liegt. Also bei Beloy, da gibt es halt Riffe direkt am Strand und das Outer Reef ist halt so ein Barriereriff, das nochmal ein paar hundert Meter vorgelagert ist. Aber auch an der Küste gibt es durchaus Riffe, die man schon vom Strand aus erreichen kann. Und da läuft man im Grunde dann eben 20 Meter auf dem Sand erstmal ins Wasser und dann beginnt schon das Riff, je nach halt Ebbe oder Flut, muss man auch ein bisschen weiterlaufen oder schwimmen. Und auch das Riff direkt an der Küste war ziemlich spektakulär. Es gab dieselben bunten Fische wie im Outer Reef, nur dass das Wasser vielleicht ein bisschen drüber war, da der Strand näher ist, dadurch vielleicht ein paar mehr Wellen sind, ein bisschen Seegras, Dreck oben oder ein bisschen mehr Sand aufgewirbelt ist. Aber bei den Verhältnissen da am Morgen, wo immer noch kaum Wellen waren, kein Wind und Wasser klar, war eigentlich immer noch wunderbar, das anzuschauen. Gab auch tatsächlich wieder Seesterne viel und darunter auch ja, leuchtend blau-violette mit so 5 langen wurstförmigen Armen. Offenbar heißt diese Seesternart auch ganz kreativ blauer Seestern. Ja, und das hat aber einem von uns beiden scheinbar nicht gereicht, obwohl das Coastal Reef auch sehr schön war.
Ja, also ich wollte es dann schon nochmal so ein bisschen wissen. Also wir hatten es ja vorhin gar nicht so genau gesagt, aber dieses Outer Reef, wo wir am Vortag eben mit dem Boot rausgefahren sind, das liegt eigentlich nur so 350 Meter von der Küste entfernt. Man sieht das auch relativ gut auf dem Satellitenbild von Google Maps oder Google Earth. Das heißt, die Fahrt mit dem Boot dorthin hat, weiß ich nicht, sie hat eine Minute gedauert oder so. Also wenn man jetzt denkt, stundenlang Boottrip, da fahre ich ja bestimmt erstmal 20 Minuten raus. Nee, also von der Stunde Boottrip kannst du auch eine Stunde tauchen oder zumindest 58 Minuten. So. Und hat mich dann halt schon ein bisschen gereizt. Sag mal, kann man da nicht einfach auch rausschwimmen? Das ist jetzt nicht so weit. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, lass mich doch mal für alle Nachfolgenden, die jetzt hier diesen Podcast hören, den Test machen, kann man sich die $16 für das Boot nicht auch sparen und einfach rausschwimmen. Und dann bin ich halt ins Wasser gegangen, vom Strand reingegangen, 20 Meter, dann angefangen zu tauchen, dann kam eben dieses Coastal Reef, bin ich über das Coastal Reef hinweggeschwommen. Hinter dem Coastal Reef fällt dann der Meeresboden auch total steil in die Tiefe ab, also es ist auch spektakulär. Also du hast ja gesagt, auf der Westseite soll das so total spektakulär abfallen. Hier eigentlich auch, weiß nicht genau, ob das dann auf der Westseite noch viel spektakulärer ist aus irgendwelchen Gründen, aber hier jedenfalls geht es dann hinter dem Coastal Reef auch total in die Tiefe. Das heißt, 5 Meter, als ich dann 5 Meter hinter dem Coastal Reef war, habe ich den Meeresboden unter mir eigentlich schon nicht mehr gesehen und war wirklich umgeben von endlosem, tiefem Blau, bin dann weiter rausgeschwommen ins Nichts quasi und je weiter ich rausgekommen bin, desto mehr Schwebstoffe waren dann auch im Wasser, weiß nicht, waren so kleine weiße Partikel, weiß nicht genau, was das ist Manche waren auch so ein bisschen fadenartig, so ähnlich wie Spinnweben oder so, die im Wasser rumgeschwommen sind. Aber ansonsten halt wirklich nur unendliches, tiefes, dunkles Blau. Und dann habe ich plötzlich zusammengezuckt, weil mich da dann auch irgendwas an der Hand genesselt hat. Einfach so, als hätte man halt in Brennnesseln gefasst. Und ich konnte aber nichts erkennen, was das irgendwie verursacht haben könnte. Und habe dann von dort an versucht, an den Spinnenweben, die ich ausmachen konnte, immer möglichst so ein bisschen vorbei zu schwimmen. Bin dann also weiter in die Unendlichkeit, in das unendliche Blau reingeschwommen. Dann habe ich plötzlich auch eine Qualle gesehen, irgendwo unter mir. Weiß nicht, 1,5 Meter unter mir oder so. Groß wie eine Faust, fast durchsichtig, aber auch mit so blass-orangen Lamellen. Also es sah auch irgendwie cooler aus als die Standardqualle, die man irgendwie am Mittelmeer am Strand oder so findet. Also war auf jeden Fall schon gut, dass ich mit der Taucherbrille geschwommen bin, sodass ich unter Wasser auch was sehen konnte und dadurch konnte ich halt die Quallen rechtzeitig sehen und ihnen ausweichen. Das ging ganz gut, es waren jetzt auch nicht so viele, dass man ihnen nicht hätte ausweichen können. Dann habe ich auch irgendwann so einen besonders langen Spinnfaden gesehen, an dem sich wie Perlen auf einer Kette so orangene Kügelchen oder orangene Ellipsen aufgereiht haben, aus denen dann wiederum weiße Härchen gesprossen sind. Also keine Ahnung, was das war, ob das jetzt auch die Mega-Giftqualle war, wobei du meintest, ja, tödliche Quallen gibt es da schon mal nicht, ist schon mal gut, aber es sah auf jeden Fall so aus, als hätte es mich total genesselt, wenn ich da reingegriffen hätte, aber weiß nicht, vielleicht war es auch nur irgendwie ein altes Reststück von einem Fischernetz oder so, das ist echt nicht so leicht auseinanderzuhalten da, jedenfalls auch da besser ausweichen. Und ja, also als ich da dann geschwommen bin durch die Unendlichkeit, da hat es mich dann irgendwann auch angefangen, immer mal wieder so ein bisschen am Körper zu nesseln. Also halt so immer nur kurz und punktuell, aber überall am Körper, am Bauch, an den Beinen, an den Armen. Es hat nicht mehr so stark wehgetan wie da bei der ersten Nesselung, sage ich mal, ganz am Anfang. Das war schon okay, war jetzt nicht so mega schmerzhaft, aber unangenehm war es halt trotzdem und wenn ich dann nach unten geschaut habe, dann haben auch so einzelne kleine Punkte hell geleuchtet vor dem tiefen, dunklen Blau unter mir. Weiß ich nicht, ob das Quallen waren oder einfach nur irgendwelche leblosen Partikel, die das Sonnenlicht reflektiert haben, aber also es war schon ein bisschen gruselig, da zu schwimmen durch dieses Wasser, wo überall so ein bisschen Partikel rumschwimmen und du weißt nicht, nesseln sie dich oder nesseln sie dich nicht. Ja, und dann irgendwann tauchte aber aus dem blauen Nichts unter mir dann plötzlich so schemenhaft weißer Boden wieder auf. Und dann habe ich aber dann irgendwann auch dahinter dann das Outer Reef, also die Silhouette des Outer Reefs, schemenhaft erkennen können. Und dann plötzlich quasi von der einen Sekunde auf die andere war dann auch das Unbehagen der dunklen Unendlichkeit verschwunden und ich war wieder im klaren, bunten Paradies und hatte wieder die ganzen Fische um mich rum und die ganzen Korallen und alles war wieder nicht, ja, war eben nicht mehr dunkelblau und unendlich, sondern es war wieder klar und man hatte wieder Orientierung, man hat gesehen, was unter einem ist, war echt wieder dann total angenehm und da gab es auch nicht mehr so Schwebstoffe, da war ich dann auch nicht mehr so genesselt worden oder so, also irgendwie reinigt das Riff anscheinend auch irgendwie ein bisschen das Meer oder ich weiß nicht genau, jedenfalls sammelt sich das dort nicht so an oder keine Ahnung. Ja, bin dann halt wieder ein bisschen dort rumgetaucht, hab wieder rumgeschnorchelt und hab noch ein weiteres Highlight entdeckt und zwar eine riesige Languste. Also eben das Krebstier, ne, das hockte dann so versteckt zwischen den Korallen. Langusten haben ja im Gegensatz zu Hummern keine Scheren und stattdessen Antennen. Also das heißt, das hockte dann zwischen den Korallen, hat mich so angeschaut und hat mir dann seine Antennen entgegengereckt. Also die Antennen waren bestimmt auch 50 Zentimeter lang oder so. Und wenn ich jetzt meinen Arm ausgestreckt habe, dann war ich vielleicht nochmal so 50 Zentimeter von den Spitzen der Antennen entfernt. Also es war echt nah unter mir und riesig sah es aus. Und ja, hab mich da halt dann noch ein bisschen umgeschaut, die Fische angeschaut und so, bin dann aber auch relativ bald wieder zurückgeschwommen. Ich hatte nämlich keine Sonnencreme verwendet, habe meinen Rücken nicht eingecremt, denn es war ja noch relativ früh morgens gewesen, das heißt, die Sonne stand noch relativ tief, als ich losgeschwommen war, auch noch hinter den Wolken teilweise und da kam sie dann, als ich dann beim Riff aber angekommen bin, halt doch teilweise auch raus und stand dann schon ein bisschen höher bis dorthin und ich hatte dann einfach ein bisschen Angst vor Sonnenbrand und bin deswegen ja, halt relativ schnell dann auch wieder zurückgeschwommen. Hab keinen Sonnenbrand bekommen, muss man sagen. Jedenfalls keinen merklichen. Und ja, der Rückweg war halt auch wieder mulmig, aber irgendwie kam er mir kürzer vor als der Hinweg. Irgendwie hatte ich dann doch das Gefühl, ich bin besser vorangekommen. Weiß nicht, ob es von der Strömung so war oder einfach psychologisch, dass Rückwege einen tendenziell kürzer vorkommen als Hinwege. Aber ja, habe damit jedenfalls den Proof of Concept vollbracht. Man kann sich das Boot sparen, wenn man ein halbwegs geübter Schwimmer ist. Also ich bin ja wahrlich kein Sportschwimmer, aber ich kann schwimmen und dann kann man sich die $16 im Prinzip für das Boot kann man sich sparen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, später im Nachhinein habe ich auf der Website von Barry's Place noch nachgelesen. Dort wird davor gewarnt, rauszuschwimmen mit der Begründung, dass halt der Rückweg lang werden kann, wenn die Strömung dann gegen einen steht. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob die einfach nur übervorsichtig sind oder ob ich Glück hatte mit den Strömungen. Also ja, ich habe den Proof of Concept für euch Nachfolgende, die ihr das auch vielleicht ausprobieren wollt, verbracht, aber ohne Gewehr, ne? Also seid vorsichtig und ich habe euch gewarnt. Unangenehm war es auch nicht, ne? Habe ich ja auch ausführlich erzählt.
Ja, ich habe es nicht nochmal gemacht, rauszuschwimmen. Ich hatte da auch ein bisschen Respekt vor, also vor dieser Tiefen. Also ich habe auch gelesen, dass das Wasser da teilweise steil bis zu 3000 Meter tief abfällt neben Ataúro. Und das ist natürlich nur eine psychologische Sache. Kann für mich eigentlich egal sein, ob es 30 Meter oder 3000 Meter tief runtergeht, wenn ich absaufe. Aber es ist trotzdem nochmal so ein bisschen Respekt einflößend, da diese tiefe, dunkle Schlucht zu haben und da dann drüber zu schwimmen. Ja.
Wobei jetzt zwischen dem Coastal Reef und dem Outer Reef wahrscheinlich nicht 3000 Meter tief war. Ne? Also das ist dann schon noch hinter erst dem Outer Reef, dass es wirklich auf 3000 Meter runtergeht, denke ich mal. Aber man könnte es auch nicht unterscheiden. Ich meine, den Boden habe ich nicht mehr gesehen. Also ob das jetzt 3000 Meter waren oder 300, keine Ahnung.
Ja, außer dem Boot kann man bei Barry's Place übrigens auch Mittag essen. Buffet für $10, da hätte man dann auch mit Dutzenden Expats, vor allem Australiern, Mittag gegessen. Ja, wir wollten uns ein bisschen sparen und sind dann lieber direkt nördlich vom Fähranleger zu den Essensständen gegangen. Es war auch gerade samstags, da ist wohl Samstagsmarkt und dann kommen mit der Fähre auch ein Haufen Locals, also andere Osttimoresen dann vom Festland oder aus Dili. Also sicher nicht nur Leute aus dem Dorf, die da eben auf diesem Markt da an den Essensständen gegessen haben, sondern auch viele Ausflügler aus Dili eben. Und da gab es dann eben so Reisbällchen in Kokosmilch gekocht und eingepackt in so geflochtene Schilfblätter oder Reisblätter, sowas. Außerdem gab es viel Fisch, den man hätte essen können, wo wir aber dann drauf verzichtet haben. Und als Getränk bzw. gleichzeitig Dessert gab es noch eine Kokosnuss. Also als Getränk erstmal die Milch und dann haben wir sie uns noch aufhacken lassen und dann den Rest ausgelöffelt an ein bisschen Fruchtfleisch, was noch drin war. Ja, ob das so eine gute Entscheidung war, dieses Essen oder nicht, musst du sagen.
Ja, also jedenfalls sind wir dann abends zurück dann zu unserem Campspot geradelt, wo wir da auch am Vortag schon waren, haben dann wieder das Zelt aufgebaut und so weiter, sind dann schlafen gegangen und über Nacht bin ich dann krank geworden. Keine Ahnung, ob das jetzt von dem Reis oder von den Kokosnüssen oder was weiß ich kam, aber ja, ich wüsste auch nicht, woher es sonst kommen sollte, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich Krankheit, das war ja letzte Episode bereits Thema und jetzt schon wieder. Das ist, sind wir so nicht gewohnt in dieser Schlagzahl, in dieser Häufigkeit. Dieses Mal hatte ich Gliederschmerzen dann bekommen, nachts im Zelt, Durchfall, Schlappheit. Und am nächsten Morgen war ich schon recht träge und du musstest quasi das Zelt im Alleingang abbauen, konnte ich dir nicht viel helfen. Die Fähre wollten wir dann sowieso nehmen an dem Tag, das war auch geplant. Die fährt aber erst um 3 Uhr nachmittags zurück nach Dili. Und wir hatten am Vorabend noch überlegt so ein bisschen, ob wir vielleicht jetzt am Vormittag des letzten Tages, also quasi bevor die Fähre um 15 Uhr abfährt, doch nochmal eine kleine Runde mit dem Fahrrad über die Insel drehen. Also jetzt vielleicht nicht ganz auf die andere Seite, das wäre vielleicht ein bisschen weit, aber zumindest noch ein bisschen mehr die Küste auf der Ostseite, also nördlich und südlich von Beloi, auskundschaften oder so. Aber das war dann halt mit meinem Gesundheitszustand für mich auch vom Tisch. Und wir sind dann halt einfach zurück zu diesem Strand gegangen beim Coastal Reef, also direkt südlich vom Fähranleger. Und ich habe dann meine Luftmatratze aufgeblasen und mich dort in so ein Bambushüttchen reingelegt Und dann bin ich im Prinzip auch nicht mehr aufgestanden, bis die Fähre dann nachmittags gekommen ist.
Ja, mir ging es dann morgens noch gut. Ich bin dann auch noch einmal tauchen gegangen bei dem Küstenriff. Aber es war tatsächlich nicht so dolle. Es war tatsächlich mittlerweile sehr windig. Auch in der Nacht zuvor war es schon sehr windig gewesen, Ostwind. Und da hat es dann halt ziemlich viel Seegras auch aufgewirbelt. Da Seegrasteile sind rumgeschwommen und sind einem immer gegen die Stirn oder gegen die Brille dann geklatscht. Sand wurde aufgewirbelt, sodass das Wasser insgesamt ein bisschen trüber war. Und es gab dann auch besonders so gegen Mittag dann immer mehr Wellen, sodass das Schnorcheln auch nicht mehr so einfach war, vielleicht Wasser in den Schnorchel gespritzt oder halt einfach nicht mehr so angenehm zum Schwimmen und einfach nur schauen. Also da hatten wir an den Vortagen schon echt Glück mit dem Wetter, also auf die Wettervorhersage beziehungsweise vor allem auf den Wind und die Wellen sollte man vielleicht schon ein bisschen achten, wenn man da auf Ataúro auf der Ostseite schnorchen will, sonst wenn man halt schlechten Wind hat, muss man vielleicht dann doch auf die Westseite fahren, um noch klares Wasser zu haben, ich weiß es nicht. Aber ja, wir hatten eben da Glück gehabt und sind dann eben ja nicht mehr sonderlich reingegangen, du sowieso nicht, ich dann aber auch nicht mehr und mittags dann einfach nur noch zurück nach Dili gefahren. Für die Fähre waren die Wellen dann nicht so ein Problem. Für dich zum Glück, trotz dem Krankheitszustand, auch nicht zu sehr.
Ja, die Fähre war echt groß. So groß waren die Wellen dann doch nicht, dass es jetzt da übermäßig geschaukelt hätte. Ne? Vom Hafen von Dili, wo wir dann mit der Fähre von Ataúro aus dann wieder angekommen sind, bis zu unserer Unterkunft war es zum Glück nur 3 Kilometer. Das haben wir dann auch gerade noch geschafft, da kurz die 3 Kilometer eben hinzuradeln. Für die restliche Zeit in Dili haben wir uns eben also eine Unterkunft genommen. Das heißt, wir haben nicht mehr bei Rob und Katharina übernachtet. Rob ist auch in der Zwischenzeit zu seiner Frau Katharina nach Singapur gereist. Der war also gar nicht mehr in Dili zu diesem Zeitpunkt. Und stattdessen haben wir also noch für ungefähr eine Woche in den sogenannten Gama Apartments, also das ist halt so ein, ja, weiß ich nicht, Homestay, Guesthouse, die halt da Apartments vermieten, Gama Apartments, gewohnt. Generell hat man schon gesagt, Unterkünfte doch etwas teurer als in Indonesien und die Gama Apartments waren eine der wenigen bezahlbaren Optionen in Dili für so dann $20 pro Nacht. Und dafür gab es dann Schlafzimmer, ein Badezimmer und so eine Mini-Küchenzeile mit einer Herdplatte und ja, so dem wirklich dem Allernötigsten an Kochutensilien, aber wirklich sehr, sehr rudimentär. Immerhin hatten wir auch einen Kühlschrank, aber ja, so generell, also der Stil von dem Apartment war wirklich einfach gehalten, definitiv kein Luxus, aber ja, wir hatten halt eben eine Küche, konnten ein bisschen was kochen, wir hatten auch genug Platz, um die Fahrräder mit ins Schlafzimmer reinnehmen zu können und ja, insofern war das eigentlich jetzt gar nicht so eine schlechte Unterkunft für unsere Zwecke.
Es gab auch einen Toaster. Auf dem Markt bekommt man außerdem 4 Avocados für $1. Entsprechend war das für uns eine wichtige Nahrungsgrundlage in Dili, die Kombination aus beidem. Ach so, und im Gegensatz zu Rob haben wir da in dem Apartment eine Klimaanlage gehabt. Also eine Woche ungefähr waren wir noch in diesem Apartment. Was hatten wir da zu tun? Also erstmal gesund zu werden. Tizian ging es am nächsten Tag schon ein bisschen besser. Bei mir ging es dafür erstmal richtig los mit aufs Klo rennen die ganze Zeit. Also es war schon ein ziemlich schlimmer Durchfall, den wir da hatten. Aber ja, nach einem Tag im Bett ging es auch wieder schon ein bisschen besser, sodass man was machen konnte. Und zwar die nächsten Schritte der Reise planen. Und vorbereiten. Dazu in der nächsten Episode dann mehr. Und außerdem mussten wir auch oder wollten wir auch noch ein bisschen Sightseeing in Dili machen.
Ja, genau. Die Vorbereitung der Weiterreise haben wir uns entschieden, das in die nächste Episode zu verschieben. Aber eben noch ein bisschen über Dili sollten wir vielleicht in dieser Osttimor-Episode schon noch reden. Also, wenn man sich so das Stadtbild von Dili anschaut, dann würde ich sagen, man sieht der Stadt schon an, dass es die Hauptstadt von einem kleinen Entwicklungsland ist. Also, weiß ich nicht, gibt staubige Straßen, schiefe Gehwege, relativ viele Straßenverkäufer am Straßenrand, die Zigaretten, Fische, Kokosnüsse und so weiter verkaufen. Osttimor ist tatsächlich auch das Land mit dem geringsten Bruttoinlandsprodukt auf unserer Tour. Außerdem auch das erste Land unserer Tour ohne deutsche Auslandsvertretung bzw. Botschaft. Aber es gibt eine portugiesische Botschaft und soweit wir gelesen haben, kann man als EU-Bürger notfalls auch zu einer anderen EU-Botschaft gehen, wenn man konsularische Hilfe bräuchte. Haben wir jetzt natürlich nicht gebraucht. Interessant ist auch, dass es in Dili oder generell in Osttimor im Prinzip auch keine größeren oder geschweige denn internationalen Ketten gibt. Also es gibt kein 7-Eleven, es gibt auch keine Indomarets oder Alphamarts mehr, so wie in Indonesien. Es gibt schon in Dili ein paar größere brauchbare Supermärkte, wo dann sogar die Preise auch ausgezeichnet werden. Also man weiß sogar halbwegs, was man bezahlt, zumindest bei manchen der Produkte steht es dabei. Es gibt in Dili und in Osttimor kein McDonald's, kein KFC, kein Subway. Jedenfalls haben wir da gar nichts davon gesehen. Aber die einzige bekannte Kette, die man tatsächlich antrifft in Dili, war Burger King. Das hatten sie tatsächlich, war mal aber natürlich auch nicht drin. Was auch nicht funktioniert hat in Dili, das ist was, woran wir uns ja fast schon so ein bisschen gewöhnt hatten jetzt in den letzten Wochen und Monaten in Südostasien, ist diese App Grab, also quasi das südostasiatische Uber, wo man einfach ja überall einfach irgendwie so ein privates Taxi im Prinzip bestellen kann, das einen dann irgendwie günstig, sehr günstig meistens, von A nach B fährt. Stattdessen gibt es in Dili zum einen so knallgelb lackierte Taxis, wo ich jetzt auch sagen würde, so nach dem Aussehen, oder also dem Zustand dieser Taxiautos zu urteilen, würde ich sagen, da kann so eine Taxifahrt auch nicht so arg teuer sein. Also jedenfalls würde ich sagen, für TÜV müssen die anscheinend schon mal kein Geld zur Seite legen. Und außerdem, neben den Taxis, gibt es dann noch überall die Stadtbusse.
Ja, das sind die sogenannten Mikrolets und ja, so wie der Name klingt, so sehen die auch aus. Also es sind wirklich mini kleine Busse, also ungefähr halb so groß wie diese klassischen alten VW-Busse. Ja, und die flitzen da zu Hunderten überall durch die Stadt. Die haben zwei so Pritschen hinten drin. Wenn man sich dicht drängt, passen da dann vielleicht 7 Leute im Sitzen hin. Ja, und als du dich da reingesetzt hast, da musstest du schon auch den Kopf leicht neigen, um nicht an die Decke zu stoßen und aufpassen, wenn es mal ein, weiß nicht, Schlagloch gibt, dass du nicht an die Decke knallst oder so. Also aufrecht stehen wäre für dich wahrscheinlich unmöglich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in der Rush-Hour da auch mehr als 7 Leute reinkriegen in diese Busse. Die Tür steht übrigens immer offen und oft stehen da auch so junge Männer draußen auf dem Trittbrett während der Fahrt. Für frische Luft oder so. 13 Buslinien gibt es scheinbar. Vermutlich Expats haben sich auch die Mühe gemacht, eine Karte mit den Linien online zu veröffentlichen. Das heißt, wir und jedermann kann sogar nachschauen, wo die Mikrolets alle so lang fahren. Zumindest die Routen, Haltestellen an sich gibt es tatsächlich keine. Man kann einfach da irgendwo entlang der Route stehen und vorbeikommende Busse dann überall einfach per Handzeichen anhalten. Eine Fahrt kostet dann 25 Dollar Cent und wenn man aussteigen möchte, dann schnippt man einfach mit der Münze gegen die Haltestangen unter der Decke und der Fahrer hört das dann, beziehungsweise wenn er das halt hört, dann hält er an und dann kann man eben aussteigen und bezahlen.
Ja, wir sind dann auch mit so einem Mikrolet, mit der Mikrolet-Linie Nummer 12, um genau zu sein, zum Wahrzeichen der Stadt Dili gefahren. Dieses Wahrzeichen, es liegt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt, die Küste entlang nach Osten. Dort gibt es ein kleines Kap, also das heißt so eine kleine Landzunge, die so ins Meer rausragt. Und auf einer Anhöhe, auf der Spitze dieser Landzunge, steht der Cristo Rei, also der König Christus im Prinzip. Also eine Christusstatue mit ausgebreiteten Armen. Die Figur alleine, also die Christusfigur alleine, ist 14 Meter hoch. Und die steht dann auf einem Globus, darunter gibt es noch einen Sockel. Das gesamte Ensemble ist dann 27 Meter hoch. Und ja, diese Christusstatue, die erinnert so vor allem von ihrer Gestik, von ihren ausladenden, ausgebreiteten Armen an die Cristo Redentor-Statue in Rio de Janeiro oder auch an die Cristo Rei-Statue in Lissabon. Allerdings, anders als man es vielleicht meinen würde, wurde diese Statue hier in Dili nicht von den Portugiesen während der Kolonialzeit errichtet, sondern tatsächlich von den Indonesiern während der Zeit der indonesischen Besatzung. Man munkelt so ein bisschen, man erzählt sich in der Bevölkerung, dass sie das wahrscheinlich vor allem gemacht haben, um sich eben hier bei der christlichen Bevölkerung in Osttimor ja so ein bisschen einzuschleimen. Jedenfalls, wir sind dann da hochgelaufen, man läuft da so eine, ja, schon einige Stufen hohe, lange Treppe hoch, um eben direkt zum Fuße dieser Statue zu gelangen, aber von dort hat man dann schon eine ganz tolle Aussicht auf das Meer, auf die Bucht, an der Dili liegt und auch rüber bis zur Stadt Dili selbst. Waren da an einem Freitagabend da und dann die Uferstraße unterhalb der Statue, da war total die Hölle los, also vor allem total viele Jogger aus der Stadt, keine Expats auch, sondern überwiegend, ja, überwiegend einheimische Leute, die da eben dann abends noch an der Uferpromenade entlang gejoggt sind, aber auch Spaziergänger waren unterwegs. Die Uferstraße war dann tatsächlich auch teilweise für den Verkehr gesperrt. Das heißt, ja, insgesamt einfach echt eine schöne Atmosphäre da, so um den Sonnenuntergang herum, den man da auch schön beobachten konnte. Und dann, nachdem die Sonne weg war, und da war so ein bisschen Volksfestatmosphäre, würde ich sagen. Gab natürlich auch wieder Straßenstände, die alles mögliche an Zeug verkauft haben und so. War eigentlich echt ganz, ganz dufte da.
Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen Gebäude angeschaut. Also Osttimor ist in 3 Bistümer unterteilt, darunter das Erzbistum Dili. Und entsprechend gibt es in Dili auch eine Kathedrale. Und diese Kathedrale von Dili, die gilt auch als die größte Kirche Südostasiens. Erbaut wurde die in den 80ern, das heißt auch wieder unter indonesischer Besatzung. Und ja, verglichen mit Kirchen in Deutschland ist die Kirche hier jetzt nichts Besonderes. Also sie könnte genauso gut auch in jeder deutschen Kleinstadt stehen, was die Größe und Architektur angeht. Aber klar, in Südostasien sieht man sowas jetzt nicht alle Tage. Und es gab ein interessantes Detail in der Kirche. Also unter der Decke hingen 3 riesige Deckenventilatoren, ja, mit so einer Flügelspannweite von 4-5 Metern. Und alle 3 hatten einen Aufkleber, der darüber Auskunft gab, dass der Hersteller der Ventilatoren eine Firma namens Big Ass Fans ist.
Ja, Amen. Und neben dem Big Ass Fans Aufkleber auf den Ventilatoren haben wir noch einen weiteren lustigen Aufkleber entdeckt. Nicht jetzt in dieser Kirche, sondern als wir mal in einem Restaurant eine Cola bestellt hatten. Da wurde uns dann eine Cola-PET-Flasche serviert. Keine Coca-Cola oder Pepsi-Cola, sondern offenbar die Cola eines lokalen osttimoresischen Herstellers. Und da stand dann hinten auf Englisch drauf, ich übersetze jetzt in Deutsch, die Zutaten. Und Zutat Nummer 1 war Cola. Ja, schon mal beruhigend, wenn auch nicht sonderlich spezifisch, dass in der Cola Cola drin ist. Und dann halt noch irgendwie, ja, Zucker, Fructose, Sirup, Kohlenstoffdioxid, bla bla bla. Und dann darunter stand dann noch: Note, the above formula is for reference only and our company does not assume any economic or legal responsibility. Das war mittelmäßig vertrauenserweckend, würde ich mal sagen. Dass sie nicht mal ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass das an Zutaten in ihrer Cola drin ist, was hinten drauf steht, das finde ich doch ein bisschen erstaunlich. Ja, ansonsten haben wir uns noch die Anur-Moschee angeschaut. Es gibt einen buddhistischen und einen hinduistischen Tempel in Dili. Wir waren beim buddhistischen, der war aber irgendwie geschlossen. So ein chinesischer Tempel im Prinzip. Ja, konnten wir also nicht rein. Beim hinduistischen waren wir nicht, also ein bisschen außerhalb. Und dann gibt es noch ein Museum über den Unabhängigkeitskampf. Das hätte mich jetzt tatsächlich doch ein bisschen interessiert, aber nicht, wenn man da als ausländischer Staatsbürger 5 US-Dollar für zahlen muss. Das war es mir dann leider doch nicht wert. Und ja, insofern hat man dann die Liste an Sehenswürdigkeiten in Dili dann doch auch relativ schnell abgehakt, muss man sagen.
Dili in Osttimor ist unsere letzte Station in Südostasien. Von Dili aus geht's für uns auf einen neuen Kontinent. Am 8. September, nämlich genau heute, haben wir nach Australien übergesetzt. Unsere Tour haben wir ja in verschiedene Etappen aufgeteilt, also vor allem nach geografischen, ein bisschen vielleicht auch kulturellen Kriterien. Und Südostasien war dabei unsere 7. Etappe. Nach dem Balkan, Vorderasien, dann im Nahen Osten, Zentralasien, Altai Gobi und China. Und wenn man sich jetzt die Statistik anschaut, dann ist es durchaus eine Rekordetappe.
Ja, Südostasien war nach Strecke unsere längste Etappe. Wir haben über 10.200 Kilometer allein in Südostasien zurückgelegt. Nach Zeit war Südostasien die zweitlängste Etappe. Vorderasien war noch ein bisschen länger. Wir haben in Südostasien trotzdem mehr als 9 Monate Zeit verbracht. Nach Zeit war Südostasien unsere zweitlängste Etappe. Die längste Etappe nach Zeit war Vorderasien, also da Türkei, Georgien, da die Ecke rum. Da haben wir auch relativ viel Zeit verbracht, also halt tatsächlich am längsten. Aber auch in Südostasien haben wir mehr als 9 Monate verbracht. Und wir waren dabei in Südostasien in 9 Ländern unterwegs. Der größte Anteil unserer Zeit in Südostasien, also nämlich fast 8 der etwas mehr als 9 Monate, entfallen aber dabei nur auf 4 Länder, nämlich auf Vietnam, Thailand, Malaysia und Indonesien. Und letztlich muss man wohl schon festhalten, obwohl es quasi jetzt hier unsere längste Etappe war, Südostasien nach Kilometern, war es wahrscheinlich auch die, die uns am wenigsten gefallen hat. Es lag vor allem an Vietnam und Indonesien, würde ich sagen, wo es super dicht besiedelt war, überall Menschen, die auch dafür gesorgt haben, dass man einfach unter permanenter Aufmerksamkeit steht. Also weil einen einfach diese Menschen immer mit ihrer Aufmerksamkeit überschüttet haben, sage ich mal. Also man hatte Mühe, zur Ruhe zu kommen, weil immer jemand da war, der auf einen aufmerksam wurde. Und ich muss schon sagen, so da bei den letzten Tagen, die wir da noch in Timor, auf Timor geradelt sind, ich habe immer mehr echt einfach, es war mir einfach immer mehr einfach zu viel. Und nach 9 Monaten Südostasien, ich konnte echt einfach keine Leute mehr sehen. Es stand mir einfach da oben und irgendwie habe ich, ja, gerade eben jetzt auf Timor immer mehr versucht, einfach möglichst Leuten aus dem Weg zu gehen, so. Hat da so ein bisschen so eine innerliche Abwehrhaltung. Ich meine, wir haben trotzdem tolle Begegnungen gehabt und so. Und wir haben uns auch nett unterhalten. Man kann ja nicht immer allen aus dem Weg gehen. Und im Nachhinein ist es auch oft besser so, sage ich mal. Aber trotzdem, es stand mir einfach ein bisschen oben. Es war mir einfach ein bisschen zu viel. Und es war einfach genug. In der WhatsApp-Gruppe hat mal jemand gesagt, was ich sehr passend fand: Wenn ihr einen Freund habt, der gerne berühmt wäre, der immer davon träumt, berühmt zu sein, dann schickt ihn nach Indonesien und nach 1 Monat, da wird er sich bitterlich nach etwas Anonymität sehnen. Und ja, das denke ich auch, das würde ich so bestätigen. Den Ratschlag kann ich nur auch erteilen, wenn ihr solche Freunde habt. Es gibt einfach relativ wenig Ruhe, relativ wenig unberührte Natur in Südostasien. Es gibt viel zu oft viel zu viel Verkehr und das bei gleichzeitig oft schmalen Straßen. Also das gilt jetzt auch wieder insbesondere für Vietnam und Indonesien. Und das macht das Radfahren halt auch insbesondere einfach oftmals sehr mühsam.
Und als ob das nicht schon reichen würde, kommt noch dazu, dass die Straßen auch unglaublich steil sind.
Ja, genau. Und dann natürlich noch die Tatsache, dass wir als Radfahrer von fast jedem anderen Verkehrsteilnehmer angehupt wurden in Vietnam und Indonesien. Also das hat uns einfach wirklich an vielen, vielen, vielen Tagen in Vietnam und Indonesien die Laune einfach komplett verdorben. Das muss man einfach so klar sagen. Und also ich weiß nicht, das siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich für meinen Teil hätte wirklich gerne doppelt so viele steile Straßen gehabt, wenn ich dafür keine Hupe hätte hören müssen.
Ja, Vietnam und Indonesien sind daher wahrscheinlich weit vorne unter den Top 3 der Länder dieser Tour, in die wir nicht das Bedürfnis haben, nochmal zurückzukehren. Ja, und leider mehr als die Hälfte unserer Zeit in Südostasien entfiel aber auf Vietnam und Indonesien. Entsprechend färben natürlich auch unsere Erfahrungen dort halt leider auch stark auf die ganze Etappe ab. Jetzt aber die Frage, hat uns denn wenigstens Thailand und Malaysia gefallen?
Ja, geht so. Also schon einige der Probleme, die wir so mit Indonesien und Vietnam hatten, die waren da nicht vorhanden oder jedenfalls nicht so schlimm. Also ich fand, dass die anderen Verkehrsteilnehmer in Thailand und in Malaysia schon deutlich respektvoller und rücksichtsvoller mit uns umgegangen sind und uns nicht angehupt haben, vor allem nicht in Thailand. Aber es ist halt trotzdem immer noch vergleichsweise dicht besiedelt, wenn man gerade irgendwie aus der Mongolei kommt oder aus Zentralasien. Und selbst die Provinzen in China, durch die wir gefahren sind, waren nicht so dicht besiedelt. In China konzentriert sich halt auch alles ganz im Osten an der Küste und da waren wir nicht. Da, wo wir in China gefahren sind, war nicht so viel los. Und ja, und im Vergleich dazu ist halt auch Thailand und Malaysia immer noch relativ dicht besiedelt. Und vor allem kam halt in Thailand und Malaysia dazu, diese teils wirklich schwer zu ertragende Hitze. Also das war halt sowohl tagsüber auf dem Fahrrad nicht angenehm und dann nicht mal die Pausen im Schatten waren irgendwie von der Temperatur angenehm und erholsam, sondern da hat man auch im Schatten geschwitzt und da konnte es winden, aber der Wind war halt auch wie ein heißer Föhn und es war halt einfach rund um die Uhr zu heiß, insbesondere dann auch noch nachts. Vor allem nachts im Zelt war es eigentlich noch am schlimmsten, wahnsinnig unangenehm. Viele, viele Nächte haben wir da schwitzend im Zelt vor uns hin vegetiert und uns halt bemüht, Schlaf zu finden und zu vergessen, dass wir da total unangenehm an der Luftmatratze kleben. Und insofern würde ich schon sagen, dass ein radikaler Tapetenwechsel eigentlich längst überfällig war. Der war jetzt nicht nur nach 9 Monaten langsam mal an der Zeit, sondern er war wirklich längst überfällig. Und es wäre eigentlich besser gewesen, er wäre schon etwas früher gekommen, ne?
Ja, aber die Länder liegen so, wie sie liegen. Und ja, Südostasien ist halt einfach echt viel größer, als es auf der Karte, also auf der Mercator-Projektion, die wir immer so auf der Karte sehen, wirkt. Immerhin kann man sagen, der Schritt von Osttimor nach Australien, der dürfte hoffentlich den ersehnten Wandel, den wir gebraucht haben, bringen. Australien hat nach der Mongolei und Namibia nämlich die drittgeringste Bevölkerungsdichte der Welt. Deswegen hoffen wir auf Ruhe und viel unberührte Natur, einen verantwortungsvolleren Umgang mit Müll. Wir hoffen auf Radwege in den Städten, manchmal vielleicht auch auf dem Land, auf weniger Verkehr, weniger Angehupe. Und wir hoffen darauf, nicht mehr permanent im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, nicht mehr so sehr aufzufallen, gerne auch einfach ignoriert zu werden komplett. Auch wenn uns natürlich völlig bewusst ist, dass wir dafür einen Preis zahlen werden. Denn zu den Dingen, die an Südostasien natürlich grandios positiv waren, gehört das allgemeine Preisniveau. In keiner anderen Etappe haben wir uns so viel bezahlte Unterkünfte gegönnt wie in Südostasien. Und abgesehen vielleicht von China waren wir auch sonst nirgendwo so regelmäßig in Restaurants essen. Also das war natürlich schon ein Luxus, den wir uns hier leisten konnten. Und das war oft natürlich auch ziemlich cool.
Ja, und es gab ja schon auch sonst durchaus Highlights in Südostasien. Also ich würde sagen, der abgelegene Ho Chi Minh Highway durch die Berge von Vietnam war definitiv ein Highlight in Südostasien und wahrscheinlich der einzige richtig tolle, uneingeschränkt tolle Abschnitt in Vietnam. Der Khao Yai National Park in Thailand mit seinen vielen großen und exotischen Wildtieren, also so mittelgroßen zumindest, wie das schwarze Riesenhörnchen, war definitiv auch ein Highlight. Wildzelten an den vielen Traumstränden von Thailand waren Highlight. Vor allem zwei habe ich da ganz besonders im Kopf. Der eine, weiß ich nicht mehr genau, wie der Ort hieß, wo der war, aber ne, an dieser einsamen Bucht mit den Felsen rechts und so. Vielleicht erinnert ihr euch noch von den Fotos oder von den Erzählungen mit dem total klaren Wasser. Und natürlich auf der Insel Koh Yao Yai mit diesem Sichelstrand, wo wir dann morgens mit dem Fahrrad quasi bis zur Spitze der Sichel auf dem Sand rausgefahren sind. Definitiv Highlights von Südostasien.
Dann natürlich auch so Städte wie Georgetown und Singapur, die natürlich sehr unterschiedlich auf ihre jeweils eigene Art, aber schön und beeindruckend und interessant sind. Was man natürlich auch als Highlight erwähnen sollte, ist, wie wir spontan von den chinesischstämmigen Indonesiern Chuni und Rudi auf Batam zu ihnen nach Hause eingeladen wurden und echt eine wirklich tolle Zeit mit ihnen verbracht haben. Und was auf jeden Fall auch ein Highlight war, war das Schnorcheln auf Atauro. Das haben wir ja vorhin ja schon ausführlich erzählt, wie cool das war. Trotzdem, neben diesen Highlights, gerade der ganz normale Alltag im Sattel auf der Straße war halt hier in Südostasien zu oft geprägt von den Widrigkeiten, die wir oben geschrieben haben. kleiner Trost dazu. Unsere Lieblingsetappe war wahrscheinlich tatsächlich Vorderasien, also mit der Türkei, Zypern, Kurdistan, Irak, Georgien, Armenien und auch noch Russland. Und das war aber nach Zeitdauer tatsächlich auch unsere längste Etappe der Tour. Also selbst wenn man die Winterpause in Tiflis rausrechnet, war es immer noch die längste Etappe der Tour. Und wenn die schönste Etappe gleichzeitig die längste ist, hat man da ja auch zumindest mal was richtig gemacht.
Ja, das war jetzt so unser allgemeines Südostasien-Fazit, würde ich vielleicht so sagen, so würde ich es vielleicht nennen. Jetzt wollen wir uns nochmal ganz kurz nochmal anderthalb spezifische Themen anschauen, die für diese Etappe relevant waren und da kurz ein Resümee ziehen. Also wir sind jetzt mehr als 10.000 Kilometer durch die tropische Klimazone gefahren. Und als wir damals auf die Tropen zusteuerten, so in China und so, als wir dann immer weiter nach Süden gefahren sind und es immer feuchter wurde, da hatten wir zwei spezifische Sorgen. Die Feinde heißen Schimmel und Rost. Wird also das feuchte Klima unsere Ausrüstung zerfressen, haben wir uns gefragt. Und weil das ja vielleicht auch für den einen oder anderen Nachfolgenden interessant sein könnte, worauf er sich da einstellen muss, hier unser Resümee. Hat Schimmel und Rost unsere Ausrüstung zerfressen, Belinda? Fang vielleicht mal mit dem Schimmel an.
Ja, auf den hatten wir uns ja versucht vorzubereiten. Also in Vietnam hatten wir so eine Packung mit 100 kleinen Luftentfeuchtertütchen gekauft, also Silica-Gel-Tütchen. Die haben wir dann in unseren Taschen verteilt. Wie viel das geholfen hat, naja, keine Ahnung, wir haben ja den Vergleich nicht, dass wir keine von den Tütchen verteilt haben, aber immerhin, in den Taschen hat eigentlich nichts geschimmelt. Also keine Klamotten, kein Schlafsack, keine Daunenjacke, gerade vor den Daunensachen hatten wir ja Panik, dass die schimmeln würden. Die Kleidung, die geschimmelt ist, war meine Bluse, aber die war nicht in den Taschen, die hatte ich ja jeden Tag die ganze Zeit an und habe immer mit der geduscht, also die ist dann wahrscheinlich nie richtig getrocknet.
Wie schlimm ist die geschimmelt? Hast du die noch oder hast du sie mal entsorgt?
Nein, die hatte ich ja direkt vor Singapur entsorgt. Also die war halt am Kragen geschimmelt und auch hinten am Rücken geschimmelt. Nee, das war mir da zu eklig. Und dann habe ich mir ja in Indonesien eine neue gekauft, die bisher noch nicht geschimmelt ist, glaube ich zumindest. Eine andere Ausnahme gibt es auch noch. Vor allem die Innentasche von Tizians Essenstasche, auch ein bisschen die Innentasche von meiner Essenstasche. Da haben wir aber auch keine Luftentfeuchter reingetan. Die Essenstasche wird ja auch gerne mal feucht, zum Beispiel Kondenswasser an der Trinkflasche. Außerdem sind unsere beiden Essenstaschen nicht mehr so ganz wasserdicht. Die haben so kleine Löcher drin, also kommt da noch mehr Feuchtigkeit rein. Und ich glaube, teilweise waren die auch schon angeschimmelt, bevor wir nach Südostasien gekommen sind. Also das muss man jetzt nicht wirklich der Feuchtigkeit hier unbedingt zuschreiben.
Ja, meine Innentasche dann, also die, die eben geschimmelt ist, die habe ich dann aber auch irgendwann abgeschnitten und entsorgt. Also ne, einfach so, die ist halt eingenäht in diese Außentasche und das heißt, die kann man einfach rausschneiden. Ich meine, letztlich habe ich sie jetzt eh nicht unbedingt so intensiv benutzt und so konnte ich mir im Prinzip sogar noch ein paar Gramm Gewicht sparen. Und ich habe aber auch außen an meiner Hinterradtasche so ein paar schwarze Punkte. Weiß ich nicht, ob das Dreck ist oder könnte vielleicht auch Schimmel sein, aber gut, ich meine, es ist außen und es sind ein paar schwarze Punkte, es ist jetzt, sieht jetzt nicht so gravierend schlimm aus. Es ist jetzt halt so, stört nicht übermäßig.
Was dagegen tatsächlich merklich geschimmelt ist, ist vor allem das Zelt, also das Innenzelt. Das hatten wir auch in der feuchten Luft in Malaysia vor allem halt immer in der Nacht ohne Außenzelt stehen. Das heißt, die Feuchtigkeit war die ganze Nacht über da und das Zelt war immer feucht und wir mussten es auch oft feucht einpacken, bevor wir es trocknen konnten in der prallen Sonne. Und ja, da hat man sehr deutlich sichtbare Rückstände von Schimmel, der auch beim Putzen nicht wegzukriegen ist. Also zumindest der sichtbare Dreck, ob da tatsächlich sogar auch noch Schimmelsporen drin sind, vielleicht auch, hoffentlich nicht.
Aber ich würde da auch sagen, es ist jetzt nicht so schlimm, dass das Zelt jetzt irgendwie modrig, miefig, feucht irgendwie sich anfühlt oder riecht oder stinkt oder so, sondern es gibt halt ein paar Flecken, ein bisschen gehäufter vielleicht auch an manchen Stellen, aber ansonsten sehe ich jetzt eigentlich nicht wirklich eine große Einschränkung bei der Benutzung des Zeltes. Oder wie würdest du das sehen? Fühlst du dich noch wohl in unserem Zelt?
Es geht so ein bisschen. Also ganz angenehm finde ich es nicht. Vor allem, wenn es feucht ist, dann riecht es tatsächlich nämlich auch ein bisschen komisch. Aber wenn es trocken ist, dann geht's. Dein Helm ist allerdings auch geschimmelt. Den hast du nämlich seit einiger Zeit draußen hängen. Früher haben wir den immer in den Ortliebsack gepackt nachts, damit der nicht nass wird. Aber da der ja jetzt vom Schweiß immer schon feucht war, war der draußen. Und ja, entsprechend ist das Polster da drin eben auch geschimmelt.
Ja, und dann der zweite Feind, Rost. Ja, wir müssen schon sagen, einige Fahrradteile natürlich vor allem haben jetzt in den letzten Monaten in Südostasien schon verstärkt Rost angesetzt. Vor allem die Kette seit Java ist irgendwie viel rostiger, als sie davor war. Weiß nicht genau, ob das am Salzwasser da von der Südküste von Java liegt oder ob wir irgendwie in Kuala Lumpur eine Fake-Shimano-Kette angedreht bekommen haben, die nicht so korrosionsbeständig ist, keine Ahnung. Aber so schnell gerostet sind unsere Ketten eigentlich tatsächlich früher nicht. Aber gut, ich meine, eine Kette ist ein Verschleißteil. Das heißt, die fahren wir jetzt halt runter und dann wird sie gewechselt und dann hat sich das eigentlich auch erledigt. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so ein Drama. Was schon ein bisschen blöder ist, sind halt so ein paar Schrauben, vor allem Schraubenköpfe, die halt jetzt auch nicht mehr glänzend silbrig, metallisch silbrig sind, sondern halt auch rostbraune Flecken haben, viele teilweise auch ziemlich rostbraun sind. Das sieht nicht so schön aus, aber ich denke jetzt mal, naja, wenn halt die Schraubenköpfe oben ein bisschen rostig sind, bis das jetzt wirklich in die Tiefe der Schraube reinzieht, sodass die bricht, haben wir auch schon noch ein bisschen Luft. Da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt auch jetzt nicht, ganz, nicht so akut Sorgen.
Ja, höchstens, dass sie halt vor allem dort rosten, wo man dann den Imbusschlüssel zum Beispiel reinsteckt und sich das dann durchdreht, sodass man im Grunde die Schraube nicht mehr rausdrehen kann. Davor habe ich ein bisschen Sorge, aber das ist zum Glück bisher noch auch bei keiner passiert. Ja, sonst einige Teile der Bremse rosten auch noch ziemlich. Also ja, gut, kann man nichts machen.
Eher unnötige Teile der Bremse, würde ich sagen. Keine wirklich wichtigen und tragenden Teile der Bremse, hoffe ich mal.
Ja, bei meiner mechanischen Bremse rostet im Grunde das ganze Bremskabel durch. Ist schon ein tragendes Teil, aber das wollte ich sowieso mal demnächst wieder austauschen von dem Herrn. Ja, ist auch ein Verschleißteil. Was bei mir vor allem auch total rostet, sind die Gepäckträger. Also vor allem an den Stellen, wo die Taschen normal eben dieses Gestänge berühren. Und bei dir schabt sich der Rost immer von allein durch die Taschen wieder ab. Bei mir ist es irgendwie nicht ganz so sehr. Und ja, puh, da ist schon ziemlich viel Rost und ich habe mir auch überlegt, soll ich das immer abschmirgeln, aber dann denke ich mir, ja, dann ist es nach einem Tag wieder neu zugerostet. Bisher ist der Gepäckträger noch nicht abgebrochen, hoffen wir das Beste für die Zukunft.
Ich meine, das sind halt schon auch relativ massive Stahlrohre da, also nicht massiv in dem Sinne, dass sie nicht innen hohl wären, aber boah, das... Also das dauert schon noch eine ganze Weile, bis das wirklich komplett durchgerostet ist. Ja, bis da auf dein eines Ding da vorne vielleicht ein bisschen. Ja, das wäre blöd, das stimmt. Aber das Teil habe ich nicht bei meinem Gepäckträger, deswegen ist mir das egal. Ja, insgesamt würde ich jetzt schon sagen, dass wir eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Also es war jetzt auch kein viel höherer Verschleiß als auf den Etappen zuvor, würde ich sagen. Also ich meine, auch da haben schon angefangen, mal die Schraubenköpfe ein bisschen Rost anzusetzen. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen verstärkt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt komplett alle Schrauben in Rost eingedeckt sind, sondern ja, Verschleiß war tendenziell ein bisschen schneller hier als sonst, aber jetzt auch nicht so, dass irgendwie wie ein Unterschied wie Licht und Schatten wäre, also... Ja, ich denke, das passt schon. Und was man natürlich bedenken muss bei dieser Aussage und bei dieser Bewertung und bei dieser Erkenntnis, bei diesem Ergebnis ist, dass wir natürlich auch jetzt hier in den Tropen überwiegend in der Trockenzeit unterwegs waren. Also sowohl in Vietnam, Laos, Kambodscha bis in den Norden Thailand im Prinzip war Trockenzeit. Dann hatten wir mal kurz 1,5 bis 2 Monate Regenzeit in Südthailand und Malaysia. Und dann, als wir dann wieder auf Java waren in Indonesien, war im Prinzip auch wieder Trockenzeit. Das heißt, von den 9 Monaten oder sogar ein bisschen mehr, wo wir wirklich in den Tropen waren, waren wir halt letztlich nur 2 Monate in der Regenzeit unterwegs. Und wenn man das halt da ungünstiger timet und mehr Zeit in der Regenzeit in Südostasien verbringen muss oder in den Tropen allgemein, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass die Sache mit Schimmel und Rost womöglich doch ganz anders aussieht, als wir es jetzt erlebt haben.
Ja, das war es dann jetzt endgültig als Fazit für Südostasien. Wobei, in der nächsten Episode erzählen wir ja noch über unser Übersetzen auf den neuen Kontinenten. Kleiner Abschluss in Südostasien, in Dili, kommt dann noch mit dazu. Und ja, da wird sich dann wohl auch klären, was wir für einen Plan für Australien haben. Dieses Land, das leider viel zu groß ist, um es in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, komplett nur mit dem Rad zu durchqueren. Und damit verabschieden wir uns für heute und fahren dann mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.